Servus, ich bin der Ferdinand, arbeite in der Untitled bei London und ich habe mich sehr gefreut, dabei zu sein. Ich hoffe, ihr habt Spaß bei der neuen Folge von Ask Your Bartender.
Willkommen bei Ask Your Bartender.
Hallo zusammen, ihr habt wieder richtig eingeschaltet, ihr seid bei Ask Your Bartender. Mein Name ist Andi und gegenüber mir sitzt Michi. Hallo lieber Michi.
Moin moin lieber Andi, grüß dich herzlich und auch natürlich an euch da draußen, ihr lieben Zuhörerinnen. Ein kräftiges Moin moin in die Runde und wir hoffen, es geht euch gut. Andi,
Michi.
Wie geht es denn dir heute so?
Ach, wenn ich dich sehe, da geht's mir immer gut. Da lache ich gerade und mein Herz springt auf und ab.
Ich will gerne mal wissen, was die ZuhörerInnen sich denken, wenn du sowas erzählst. Aber ist nett, vielen Dank, freut mich sehr. Bin ich gerade ein bisschen sprachlos. Du fragtest ja, wie es mir geht, glaube ich, oder ich gehe jetzt einfach auf diese Frage über, wie es mir geht. Mir geht es sonst auch gut. Schöne Tage gehabt, langes Wochenende mit der Familie, hat Spaß gemacht. Den Garten ein wenig auf Vordermann gebracht, ne? Muss ja auch wieder sein. Was hast du so Schönes gemacht über das Pfingstwochenende?
Oh, ich habe eine neue Netflix-Serie angeguckt.
Was denn?
SWAT heißt das.
Okay.
Das ist sehr cool. Also wirklich kann ich dir empfehlen, wenn du das magst.
Aber wenn wir gerade bei Serienempfehlungen sind, ich habe auf Disney Plus habe ich Basket entdeckt. Eine sehr, sehr coole Serie. Also für alle, die so ein bisschen trockenen Humor mögen, sehr zu empfehlen. Wie gesagt, mit der Familie viel gemacht, Basket geschaut. Ja, das habe ich, bin ja so ein Serien-Binger, wenn ich mit irgendwas anfange und das ist verfügbar.
Und was gibt's denn sonst so Neues bei dir? Ich habe da ein paar Instagram-Posts gesehen.
Ja, ist ja gar nicht jetzt so relevant, was bei mir los ist, sondern eher relevant, was bei unseren Kolleginnen los ist. Und das hören wir doch wie immer bei
Was passiert in der Barwelt?
Genau, was passiert in der Barwelt? Andi guckt mich gerade ganz geschockt an, wie ich gerade den Sender hier mal gewechselt habe. Aber wir wollen ja auch von euch hören, was los ist und nicht, was bei uns so ab und zu passiert. Wir sind ja für euch da. Genau, genug gefaselt. Wir haben heute wieder zwei spannende Einspieler bekommen, was bei unseren Kolleginnen in der Barwelt los ist. Einmal von dem lieben Tim Larven aus der Schweiz. Grüße nach Zermatt in das schöne Backstage-Hotel Vernissage. Und jetzt senden wir Grüße noch zu der lieben Chloe Merz und zu der lieben Anne Linden, die uns ein wenig über ihre Ice und Tasty Cocktail Competition, nennen wir es mal so, erzählen werden. Und ich würde sagen, das hören wir uns doch mal an. Bis gleich.
Bis gleich.
Hallo, liebes Ask Your Bartender Team. Mein Name ist Tim Larven und ich bin der Head Mixologist vom Vernissage in Zermatt. Wir haben eine Cocktailbar, die im Haus drin ist, wo wir auch noch ein Sternrestaurant haben. Wir haben eine kleine Terrasse draußen vor dem Haus und da werden wir im Sommer ab dem wahrscheinlich 18. Juni aufmachen und die Leute beim Sonnenschein verwöhnen mit freshen Drinks, frozen Drinks und leichte, bekömmliche Drinks. Und unser Konzept ist eher auf den Winter gelegt, wo wir eine große Karte haben mit Classic-Cocktails von Manhattan bis Negroni und zudem eine Signature-Card mit ungefähr 15 Drinks, die auch regelmäßig wechseln werden, wo wir sehr viel Arbeit reinstecken, sehr viel selber produzieren, mit Kombuchas, mit generell mit Bakterien. Zudem haben wir die Produktionsküche vom Sterne-Restaurant zur Mitbenutzung, mit Geräten wie Paco Jets, Sous-Vide-Garer, Rotation Steamer, verschiedene Geräte an der Bar, Flavor Blaster bis hin zu Smoking Guns, sehr verrückte Designgläser. Meine Karte wird ganz classy sein, bis auf die Signature-Karte, die wird komplett schwarz sein, wo man mit Schwarzlicht, Taschenlampe die Drinks lesen kann. Und das Reopening wird wahrscheinlich am 18. Juni sein für die Terrasse, weil im Haus generell wird noch umgebaut. Ich kriege sehr viel Hilfe auch vom Küchenteam, das unter der Leitung von Florian Neubauer, der jüngste Zwei-Sterne-Koch Europas. Und Ja, bei uns passiert im Moment sehr, sehr, sehr viel. Es wird viel umgebaut, damit im Winter hoffentlich auch der Club öffnen kann, weil unter der Bar ist noch der Club, der auch unter dem gleichen Namen besteht, mit Kino. Also seid gespannt, da passiert sehr viel.
Hallo zusammen, ich bin Anne Linden. Gemeinsam mit Chloe Merz habe ich Ice und Tasty ins Leben gerufen. Ice und Tasty ist eine Cocktail-Challenge zwischen Chloe und mir. Alle 2 Wochen fordern wir uns gegenseitig auf Instagram heraus, jeweils einen neuen spannenden Cocktail zu kreieren. Um unsere Challenge ein wenig aufregender zu gestalten, geben wir der jeweils anderen ein Adjektiv vor, das ihren Cocktail charakterisieren soll, sowie eine bestimmte Zutat, die bei der Erstellung des Ice und Tasty Cocktails unbedingt verwendet werden muss. So habe ich Chloe beispielsweise in der letzten Episode von Ice und Tasty dazu aufgefordert, einen Adventurous Cinnamon Drink zu mixen. Und ich durfte mir im Gegenzug ein Rezept für einen Mellow Mango Cocktail ausdenken. Unsere Cocktail-Kreation findet ihr auf Instagram auf unserem Ice und Tasty Account. Dort präsentieren wir alle 2 Wochen immer montags die Ergebnisse unserer neuesten Challenge bei einem Instagram Live Talk. Außerdem findet ihr dort alle Ice und Tasty Rezepte, Bilder zu unseren Cocktails und natürlich Infos zur nächsten Challenge. Und ihr könnt jetzt schon herausfinden, was ein italienisches Eis mit Zimt zu tun hat, wie ein Fatwash nicht funktioniert und wie tropische Mango plötzlich wunderbar süß und mellow wird.
Hi, my name is Chloe Merz, and as Anna mentioned, I am the second half of Ice and Tasty. We wanted to create a platform where we could exchange creativity, have fun, as well as explore new flavors in our cocktail making. We decided to speak English on Ice and Tasty so that maybe we could potentially reach an even larger community of cocktail lovers and bar fans. Follow us on Ice and Tasty on Instagram and let us know what you would have created with mellow and mango or adventurous and cinnamon. We look forward to hearing from you, seeing you, and thank you for joining us. Bye.
Super. Vielen Dank, lieber Tim. Danke, Chloe, liebe Anne. Großartig. Und ja, ich denke mal, wir sehen uns ja sicherlich bald bei euch. Bei euch sehen, der charmante Übergang, kennst du ja. Wen haben wir denn bei uns gesehen gestern Abend hier fast zur gleichen Uhrzeit an unserer virtuellen Bar, Andi?
Ja, wir sind ein bisschen mehr gereist dieses Mal. Wir sind nach London gereist, ne?
Ja, war schön. Schöner Flug gewesen, leichtes Check-in gewesen. Also so muss das sein. Läuft. Also Zoom so alles möglich macht zum Glück. Und wo waren wir in London? Ich ziehe es dir wie immer aus der Nase, mein
ja,
lieber Podcast.
Ja, ich weiß, wir waren bei dem guten, netten, charmanten Ferdinand.
Beim Ferdinand Cosetti, meinst du?
Ja, genau.
In der Untitled-Bar, meinst du?
Ja, genau.
Wir sind wir die beiden Opas bei der Muppet Show, ne? Ist schon furchtbar, aber charmant. Genau, da hatten wir ein tolles Gespräch gestern Abend. Wirklich viel so erfahren, so von München nach London. Generell so die ersten Schritte in London, was jetzt in London los ist. Das habe ich 3-mal London gesagt in kurzer Zeit. Jetzt sagen wir es nicht nochmal. London war wirklich mega spannend gewesen. Vielen nochmal Dank an dich, lieber Ferdinand, für unseren gestrigen Abend. Aber da möchten wir gar nicht so viel vorgreifen, das hören wir uns doch gleich an. Genau, aber Andi, meine typische Frage vor unserer ersten Pause, was kommt denn jetzt?
Schon gewusst.
Mit Christos Baros, der heute auch in Berlin unterwegs war. Liebe Grüße an dich, Chris, ich hoffe mal, du hattest einen guten Tag. So, genug Geschwafel, gehen wir in die Pause, gehen zu lieben Chris und dann hören wir uns gleich wieder, wenn wir in der Untitled Bar sitzen mit dem lieben Ferdinand.
Bis gleich.
Bis gleich, tschüss.
Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zu Schon gewusst mit Christos Baros.
Hallo zusammen und auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen bei Ask Your Bartender. Heute unterhalten wir uns zum Thema Destillieren abschließend über das Pot-Still-Verfahren. Es ist eine sehr aufwendige Art zu destillieren. Beim ersten Durchgang erhalten wir ein Alkoholgehalt von roundabout 20%. Bevor jedoch ein zweites Mal destilliert werden darf, also mit dieser Pot-Still, müssen alle Komponenten gründlich gereinigt werden, um keine unangenehmen Nebengeschmäcker mit erhalten zu können. Bei dem zweiten Brenndurchgang dann erhält der Masterblender oder die Masterblenderin erst dann das gewünschte Ergebnis aus Vorlauf, Mittellauf und Nachlauf. Bei diesem Brennvorgang hat man einen Alkoholgehalt von roundabout 70 bis 73%, verändert man die Form des Brennkessels ein Stück weit sogar auf bis zu 85%. Wie in allen anderen Techniken auch, ist es natürlich abhängig von der Masterblenderin oder dem Masterblender, was für gewünschte Nuancen beim Destillieren herausgekitzelt werden. Das war's für heute. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß. Bitte vergesst nicht, Daumen hoch, teilen, weiterleiten, damit wir mit Ask Your Bartender, gerade auch nicht nur bei den Bartendern, sondern bei den Endkonsumenten ein Stück weit die Leute erreichen können. Jeder, der Interesse hat, bei der Barschule Rostock mal vorbeizukommen, ist herzlich eingeladen. Denkt bitte daran, ich bin immer nur sehr grob und sehr oberflächlich auf die einzelnen Themen eingegangen. Viel tiefer, viel detailreicher passiert das selbstverständlich in der Schule. Bis bald, euer Chris.
Hallo ihr lieben ZuhörerInnen zu unserer ersten Pause. Wie ihr wisst, möchten wir an dieser Stelle ganz besonders auf unsere Ask Your Bartender-Phone-Nummer hinweisen. Ihr möchtet uns und unsere ZuhörerInnen mitteilen, was bei euch in der Barwelt passiert? Natürlich ganz, ganz einfach. Schickt uns eine Sprachnachricht in Form von WhatsApp oder SMS an die 0041 7629 14843 und wir hören deinen Einspieler in den kommenden Episoden. Aber nun kommen wir zum lieben Ferdinand Gossetti aus der Untitled Bar in London und die Folge heißt Die Folge ohne Namen. Viel Spaß, bis gleich, tschüss.
Ask your bartender. So, wir sind hier wieder zurück aus der Pause. Ja, wo? Michi.
Hallo, Andi. Ja, ich habe heute richtig Lust und habe Power. Jetzt sind wir heute mal in London, ne? Wie wir es vorhin schon angesagt haben.
Ja.
Wann warst du das letzte Mal in London gewesen?
Puh, das ist schon ein paar Jährchen her.
Also ja, alter Mann.
Ich glaube, das sind mittlerweile 2014, 15 war ich glaube das letzte Mal dort so richtig. Also schon ein bisschen länger her.
Okay, ja, das nehme ich an. Alles klar. Aber wie schon gesagt, sind wir heute in der Untitled Bar und begrüßen jetzt gleich den lieben Ferdinand, der auch gerade schon die Tür reinkommt. Ferdinand!
Grüß Hallo dich. Ferdinand.
Hi. Ja, servus ihr zwei.
Schön, dass du da bist. Schön, dass wir bei dir sein dürfen, beziehungsweise.
Ja, schön, dass ich da sein darf. Ich habe es ja im Vorfeld schon gesagt, ich bin ja Stammhörer bei euch. Deswegen freut mich das umso mehr, jetzt auch mal selber dabei zu sein.
Ja, vielen Dank für die Blumen. Geben wir zurück. Also haben uns sehr spannend auf dich vorbereitet und sehr gespannt, von dir mehr zu erfahren. Gibt ja viel zu erzählen auf jeden Fall, glaube ich. Genau. Wie wir das immer so schön machen, du kennst es ja als Stammhörer dann. Darf sich unser Gast erstmal kurz vorstellen, um so ein bisschen in den Flow reinzukommen? Stell dich gerne mal kurz vor, wie du heißt, woher du kommst, wohin du gehst und dann schauen wir mal weiter.
Ja, gerne. Also ich bin der Ferdinand. Ich komme ursprünglich aus München, bin 28 Jahre alt. Mittlerweile bin ich jetzt in London seit anderthalb Jahren. Wie du gesagt hast, bin ich aktuell Manager in der Untitled Bar. Und ja, ich glaube, den Rest werden wir gleich nochmal eingehen.
Genau, nehmen wir die schön auseinander in unserer Fragerunde. Andi, Fragerundengesicht. Genau, super. Sehen wir auch in der Fragerunde. Wie immer geht es in unserer ersten Frage, wie bei allen anderen Fragen eigentlich auch, um dich natürlich. Aber jetzt erstmal konkret, wie kommt ein Mensch, der einen Bachelor für Psychologie gemacht hat, hinter das bekannte Brett?
Ja, also ich habe schon in der Gastronomie gearbeitet, eigentlich schon... Ich glaube, meinen ersten Job hatte ich mit 15. Das war damals ein Schulpraktikum, was ich in der Schule als Tagesbar gemacht habe. War auch damals nur, ich glaube, eine oder zwei Wochen. Und ich habe das Ganze so ein bisschen vererbt bekommen von meinem Vater, weil der selber einige Bars in München betrieben hat. Deswegen hatte ich da auch schon immer so eine gewisse Faszination dafür. Allgemein für ja, Gastronomie, aber dann Bars im Speziellen schon, wenn dann die... Jungs und Mädels in ihren weißen Outfits hinter den Bars gestanden sind und Drinks zubereitet haben, fand ich schon immer cool. Deswegen habe ich das eben, ja, habe ich damit angefangen. Dann kam ein zweites Schulpraktikum dazu, was damals im Schumanns am Hofgarten war und habe danach da so ein bisschen neben der Schule noch gejobbt. Ehrlicherweise aber auch nicht besonders lange, weil es dann Richtung Abitur ging und ich mich dann einfach auf die Schule konzentrieren musste. Nach dem Abitur habe ich dann aber weitere Gastrojobs gemacht. und habe es halt immer so neben Studium auch gemacht, habe dann in München Psychologie angefangen, bin dann in die Niederlande gewechselt, nach Maastricht, habe da dann meinen Bachelor gemacht und auch dort dann immer in einem Restaurant gearbeitet. Und es hat mir einfach immer mega Spaß gemacht. Und es war jetzt aber natürlich nie so richtig mein Ziel, dass ich das mal hauptberuflich machen werde. Ja. Den Entschluss habe ich dann erst in meinem letzten Bachelorjahr, glaube ich, gefasst, als ich gemerkt habe, dass ich Psychologie unglaublich interessant finde, ist auch immer eine große Leidenschaft von mir, aber es ist halt einfach nicht das, was ich beruflich machen will. Da schlägt mein Herz schon tatsächlich für die Gastronomie, für die Barszene, und das hatte ich dann eben in meinem letzten Jahr, bin ich mir dessen bewusst geworden und habe dann ja alles in die Wege geleitet, war dann nach dem Bachelor, habe ich in der Boilermann Bar in München gearbeitet und habe da so ein bisschen, ja, weil ich erstmal großer Fan von allem bin, was Jörg Meyer so macht, weil es ja auch echt immer interessante Konzepte sind. Deswegen, dieses Ziel hatte ich mir schon während meiner Zeit in Maastricht gefasst, und dann hat es auch geklappt, worüber ich sehr froh war, hat auch echt Spaß gemacht mit den Jungs da. Dann war das aber so, dass ich mir dachte, okay, ich muss noch mal irgendwas machen, bevor ich jetzt komplett ins Berufsleben starte. Habe dann in meiner Zeit im Boilermann mir ein bisschen Geld zusammengespart, habe auch noch auf der Wiesn in München gearbeitet, auf dem Oktoberfest. Mir ein bisschen Geld zusammengespart, bin nach Südamerika für ein halbes Jahr und war da nochmal reisen, und spätestens da war mir einfach klar, dass ich das machen will. Und dann habe ich so überlegt, wo will ich hin? Nach meiner Zeit in Holland habe ich eigentlich eher ein bisschen was Sonnigeres ins Auge gefasst, ein bisschen vielleicht am Meer oder so.
Deswegen London jetzt.
Ja, genau. London. Nee, das hatte dann mehr damit zu tun, dass meine Freundin nach Oxford zum Studieren gegangen ist, und ich mir dann dachte, okay, tue ich mir jetzt eine Fernbeziehung an oder tue ich uns eine Fernbeziehung an oder gehe ich halt einfach nach London, was ja auch bekanntermaßen die Weltmetropole für die Barszene ist. Also es hätte jetzt auch sicherlich schlechtere Städte treffen können. Und dann habe ich das halt gemacht und habe die Entscheidung auch keine Sekunde bereut seitdem.
Jetzt kommen zwei wichtige Fragen. Die erste Frage ist, wo gehen mehr Trinks? Oktoberfest oder Boilermann Bar?
Ich glaube, aufs Oktoberfest, da kommt nichts ran. Okay, also ich glaube, da kann man in die busiest High-Volume-Bar gehen. Oktoberfest, da kommt nichts ran.
Ja, der Witz klang in meinem Kopf lustiger als ausgesprochen.
Kenne ich.
Aber wo wärst du denn hingegangen, wenn du ans Meer gegangen wärst?
Wahrscheinlich, weil das jetzt auch immer noch bei mir auf der Liste steht, Barcelona. Glaube ich, wird die nächsten Jahre passieren. Ansonsten reizt mich auch Australien sehr. Sydney oder Melbourne, tendenziell eher Sydney. Aber ja, wir werden sehen. Das Ding ist, so ziemlich jeder Kollege in London kann bestätigen, man nimmt sich vor, ein, zwei Jahre in London zu bleiben. Im Endeffekt bleibt jeder länger. Ich bin jetzt 1,5 Jahre hier, und wir werden sehen, wie lange es noch dabei bleibt.
Woran liegt das? Was denkst du? Wie du eben sagst, alle Kollegen sagen 1, 2 Jahre und dann doch. Ist es die Magie? Ist es?
Ja, eine Mischung aus Magie und ja, ich weiß auch nicht, es hört sich jetzt ein bisschen unromantisch an, aber ehrlich gesagt, das ist, glaube ich, so ein bisschen wie so eine Droge, in London zu arbeiten, weil man unglaublich viel arbeitet. Die Arbeitszeiten sind extrem, Bezahlung nicht die beste, ehrlicherweise, egal wo man ist. Und trotzdem zieht dann das einfach so in den Bann, weil die Barszene in London schon einfach, ja, einfach sehr cool ist. Also wenn ich jetzt hier meine Haustür verlasse, habe ich 5 Minuten zu Fuß zu Satan's Whiskers, was eine unglaublich coole Bar ist. 3 Minuten weiter ist Coupette. Von der Untitled Bar, wo ich aus arbeite, glaube ich, 1 Minute zu 3 Sheets, nochmal ein paar Minuten länger zu der neuen Bar von Remy Savage. Und das ist schon einfach unglaublich, was einem hier geboten wird. Und in der wenigen Freizeit, die man dann hat, kann man das schon gut nutzen und hat halt einfach Weltklasse-Restaurants, Weltklasse-Bars überall. Und das ist, glaube ich, schon was wahrscheinlich jeden reizt, der in unserer Industrie arbeitet. Ja. Ist euch ja wahrscheinlich nicht anders. Und ja, ich denke, das ist so der Hauptgrund.
Und bei dieser ganzen Bardichte, wie ist das mit dem Netzwerken so? Wir kennen das ja, Klaus München, wirst du es auch gekannt haben, man kennt die Leute aus der Stadt oder so. Wie klappt das so in London?
Ja, schon ähnlich eigentlich. Also natürlich ist London wesentlich größer als München. Und ich muss auch dazu sagen, dass ich halt in München nur sehr kurz professionell in der Barszene gearbeitet habe, weil ich ja das eigentlich immer so nebenher gemacht habe. Deswegen ist mein Netzwerk da, ehrlich gesagt, gar nicht so gut. Ist mittlerweile echt wesentlich besser in London. Ja. Und dann ist die Stadt natürlich, wie gesagt, viel größer, und trotzdem kommt man schon auch immer wieder in Berührung mit vielen anderen coolen, guten Bars, bekannten Barleuten, und es gibt irgendwie immer wieder verrückte Geschichten. Also ich habe irgendwie nach meinen ersten 2 Wochen ist dann halt Maxim Schulte bei mir reinspaziert, was für mich schon verrückt war, weil ich diese ganzen Leute irgendwie eben aus Podcasts wie euren kannte oder ich irgendwie auf Mixology über die gelesen habe und auf einmal sind die halt bei dir in der Bar oder irgendwann haben wir spielen immer sonntags Fußball, wo ich auch Jason drüber kennengelernt habe, der auch bei euch auf dem Podcast war. Und irgendwann haben wir so ein Team gegen Team, quasi Bar Termini Team und sich dann Cobra Bro und dann Titled gegen das alte American Bar Team, also wo dann eben auch Jason dabei war und auch Eric Lawrence und so weiter. Und das ist halt schon verrückt, wenn du dann einfach, wenn man am Sonntag gegen Eric Lawrence Fußball spielst. man kommt auf jeden Fall in Touch mit verschiedensten interessanten Barleuten.
Also gibt man sich schon Mühe, ein bisschen was Besonderes zusammen zu erleben und nicht nur über Barkultur zu nerden eigentlich.
Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, also das ist ja auch eine Wahnsinnsgelegenheit, dass man jetzt hier ist und auch in Bars ist, die einen Namen haben in der Stadt. Das wollte ich jetzt auch nicht ungenutzt lassen und versuche da schon. Also ich ist jetzt nicht so, als würde ich auf Teufel komm raus die ganze Zeit Networking betreiben, aber wenn sich Gelegenheiten ergeben wie solche, dann renne ich da auch nicht davon weg, weil es einem ja immer hilft, ein gutes Netzwerk zu haben.
Ja, ist also gleich ein Punkt, wo wir noch später drauf zukommen. Netzwerk, Erfahrungsaustausch, weiterlernen. Bevor ich dem Andi übergebe, besserer Bartender oder besserer Psychologe? Jetzt nicht ausspucken.
Ich glaube, ich bin intuitiv ein relativ guter Psychologe, aber ich habe ja auch nie außer meinem Bachelor habe ich ja nie die Therapeutenausbildung oder so gemacht. Ich bin, glaube ich, ein guter Bartender, aber ich habe auch noch sehr viele Ebenen, auf denen ich mich stark verbessern muss. Trotzdem professioneller bin ich definitiv im Bartending, weil jetzt guten gewisse psychologische Tipps verteilen, das könnte gefährlich werden.
Aber ich glaube, mit der Erfahrung im Hintergrund kann das in unserem Job nur helfen, glaube ich. Wir kennen das ja alle von den Abenden am Brett, kann man immer Leuten gerne zuhören und irgendwelche Tipps mitgeben. Bestimmt sehr hilfreich.
Ja, auf jeden Fall. Aber grundsätzlich, glaube ich, hilft die Psychologie einem in jedem Lebensfeld, weil Psychologie überall vertreten ist. Aber klar, ich habe auf jeden Fall viele Dinge mitgenommen, die mir jetzt auch beruflich helfen.
Ja.
Wir sind ja immer noch Psychologen dann dabei, irgendwie, sage ich so, nicht? Wir ja nicht mehr so oft wie Ferdinand, aber trotzdem erleben wir doch viele Sachen oder haben viele Sachen erlebt in der Vergangenheit.
Ja, ich hatte immer früher zwei Gäste dabei, die immer ein Glas Champagner getrunken haben und da ist was ganz Dramatisches passiert und das hat mich irgendwie so berührt zu sehen, wie nah man den Gästen halt doch irgendwie in ihr Privatleben rutschen kann, weil sie irgendwie das zulassen und das auch wollen. Also habt ihr aber gerade direkt automatisch eine kleine Überleitung gelegt.
Du hast mir schon mal einen Champagner vorgelegt. Aber wir wissen ja, die Geschichte mit dem zwei Gläser Champagner, die sprechen wir später nochmal so ein bisschen an, und was genau dahinter steckt. So. Aber was zieht dich hinter das Brett so genau? Oder was liebst du an unserem Job als Bartender so?
Ja, verschiedene. Also ich glaube eben, dass der sehr facettenreich ist, was auch, glaube ich, Leute, die jetzt nicht in der Industrie arbeiten, gar nicht so auf dem Schirm haben. Also erstmal eben diese kreativen Aspekte wie Drinks entwickeln, dann eben die menschlichen Aspekte, eben das, was ihr gerade auch genannt habt, dass man mit Leuten in Berührung kommt und ja auch teilweise, klar, ein Gast ist immer noch Gast und ist nicht unbedingt ein Best Friends, aber trotzdem, wie ihr gesagt habt, vertraut man sich ja manchmal schon gegenseitig an. Und dann auch einfach, ja, eben, also zum Beispiel, was mir mit am meisten Freude bereitet, ist zum Beispiel, wenn ich jetzt so einen Freitagabend habe, der sehr busy ist. Wir hatten es jetzt dieses Wochenende, weil es auch unglaublich busy war bei uns. Wenn man einfach diesen Vibe spürt, dass viele Leute da sind. Man hat viel zu tun. Man muss echt schauen, dass man alles und heim hinkriegt und trotzdem merkt man, dass die Leute zufrieden sind und dass die Leute viben und dass die Leute miteinander interagieren, mit uns interagieren, eine gute Zeit haben und man dann ja schon einfach merkt, dass man da einen großen Anteil daran hat und dann, dass vielleicht auch irgendwie alle paar Tage Leute mal sagen, ja, echt vielen Dank, dass ihr uns so einen schönen Abend bereitet habt, weil es sind ja auch Leute, die Geburtstage bei einem feiern, Hochzeitstage bei einem feiern oder jetzt vielleicht nach dem Lockdown zum ersten Mal seit einem halben Jahr ihre Freunde wiedersehen. Und dann ist es natürlich schon ein schönes Gefühl, wenn man weiß, dass man denen einen guten Abend bereitet hat.
Ja, das war auch wirklich, was der Wolfgang Bogner mal vor etlichen Episoden sagte, nie zu unterschätzen, wie wichtig man den Abend begleitet für wichtige Momente. Du sagtest Hochzeit, du sagtest Geburtstag, du sagtest erstes Date, was auch sein kann. Also wie wichtig man halt diesen Abend mitentscheidet, ne, als Gastgeber oder als Bartender. Das darf man nicht unterschätzen, ja.
Ja, da habe ich auch eine irgendwie ganz nette Geschichte, weil wir jetzt in dem ersten Lockdown haben unsere Chefs ein Foto gekriegt von einem Pärchen, die vor 69 Kohlberg Row, was ja die gleiche Firma ist, wie auch Untitled, ein Foto gemacht haben und denen geschickt haben mit einem unserer Drinks, weil wir auch Bottle Cocktails verkaufen, und gesagt haben, ja, leider bin ich auf, aber wir haben uns hier vor 6 Jahren kennengelernt und feiern heute unseren 5. Jahrestag. Und das ist natürlich schon auch cool, wenn du als Barbesitzer weißt, diese Leute haben sich bei uns kennengelernt und feiern jetzt den 5. oder 6. Jahrestag. Das ist natürlich schon noch irgendwie ein wahnsinniges Gefühl, kann ich mir vorstellen.
Ja, definitiv. Ohne euch gäbe es dieses Paar vielleicht gar nicht und so weiter. Ja, irgendwann die Kinder und die Kindeskinder. Es klingt immer so verrückt oder vielleicht ein bisschen übertrieben, aber de facto ist es eigentlich so, ja. Und
ja.
Da ist ja der bekannte Gänsehaut-Moment, Andi.
Ne? Ich wollte gerade sagen, da kommt der Gänsehaut-Moment bei mich wieder vor.
Da schreit er gerade danach. Aber jetzt neben diesen positiven Seiten, ich übernehme mal kurz das Wort, Andi, kennst mich ja. Was ist denn das, wo du sagst, das nervt dich, wenn man es sagen kann, am meisten an unserem Job? Wo du sagst, darauf könnte ich verzichten.
Also ist ja schon so gern ich unsere Gäste mag und so viele positive Ereignisse es gibt, gibt ja schon auch sehr anstrengende Leute. So, das weiß ja jeder von uns, da muss man jetzt auch nicht kein Hehl draus machen. Das geht einem ja in jedem Beruf so, aber wir haben natürlich schon auch auf einer täglichen Basis mit sehr, sehr vielen Menschen zu tun. Und dann, wenn man halt versucht, einfach wirklich sein Bestes versucht und versucht, den Leuten einen schönen Abend zu machen, und manche Leute irgendwie sind da halt gar nicht offen dafür und die wollen es nicht und die wollen sich halt lieber beschweren über Dinge, dann kann es ja schon auch sehr frustrierend sein.
Ja.
Und man darf ja auch nicht aus seiner Rolle fallen, man muss ja immer freundlich bleiben, was ich auch sehr, sehr gerne bin. Aber ja, das ist auch schon manchmal sehr energiezehrend, würde ich sagen.
Aber gibt es auch eine Grenze für dich, weil du sagst, man muss da oder ich will da natürlich freundlich sein? Das klingt so grenzenlos oder sagst du, nee, es gibt Momente, wo es überschritten ist, dann ist auch mal die Tür von außen das Signal?
Ja, es ist schwierig. Also ich weiß zum Beispiel, es kommt ein bisschen darauf an, wo man arbeitet. Ich weiß, in München hat man so als Barmann, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, man darf so ein bisschen mehr Ego auch haben. Das ist hier ein bisschen weniger. Hier allgemein in London, auch bei uns, ist schon auch so, dass man halt echt immer versucht, man lässt den Gästen sehr, sehr viel durchgehen. Und man lernt aber auch, das auf eine gute Art und Weise zu machen, weil man einfach dann das quasi so hindreht. Man ist halt so lange freundlich, dass die bis den Gästen gar nichts mehr anderes übrig bleibt, als auch freundlich zu sein. Und das ist dann auch wieder eines dieser befriedigenden Gefühle, wenn man weiß, okay, da kam jetzt jemand rein und man hat schon das Gefühl gehabt, der wollte eigentlich irgendwie mehr sich beschweren als einen guten Abend haben. Und dann ist man halt so lange freundlich und bietet so lange den bestmöglichen Service, bis dieser Person nichts mehr anderes übrig geblieben ist, als zufrieden zu sein. Und das passiert.
Boah, das ist anstrengend.
Das ist sehr anstrengend. Aber dann, wie gesagt, auch sehr, sehr belohnend. Dann am Ende des Abends, wenn du diesen Menschen hast, der da echt mit einem grimmigen Gesicht reingekommen ist, aber halt am Ende auch eben Danke sagt oder dich auch nur anlächelt. So, ja, also diese Ereignisse gibt es schon auch oft. Und wie gesagt, ja, wie du auch sagst, sehr, sehr anstrengend, aber dann dementsprechend auch noch belohnender.
Ja, spüre ich ein bisschen, wenn man echt sagt, hier, die Herausforderung ist, wie lange muss ich mir Mühe geben, bis ich ihn geknackt habe. Kann man auch eine Art von Herausforderung sehen, aber wird das ausgenutzt irgendwie, dass manchmal die Gäste weitergehen, als du sagst, das wäre jetzt in einer anderen Stadt nicht so, oder?
Es gibt vielleicht schon Leute, die es ausnutzen wollen, aber das ist auch eine Sache, die ich hier sehr stark gelernt habe, dass man den Leuten ihre Grenzen aufzeigt, eben aber auf diese sehr, sehr höfliche Art und Weise. Ja. Das ist ein Skill, der sehr, sehr hilfreich ist und den ich auch früher definitiv nicht so hatte. Das habe ich jetzt hier die letzten ein bis anderthalb Jahre stark verbessert an mir. Und das ist eine Sache, die ich auch gerne weitergebe, jetzt an Leute, die bei uns arbeiten, weil es echt eine Herausforderung ist. Aber wenn man das kann, wenn man das macht, dann ist das echt ein hilfreich für einen selbst auch.
Also ich habe für mich immer persönlich nur gelernt, wenn man was sagt, für den Gast nachvollziehbar sein. Weißt du, was ich meine? Und das war für mich auch wirklich zu 99% so. Aber normalerweise war es vom Gast nachvollziehbar, wo er sich am Ende entschuldigt hat. Weil er meinte, hier hast recht, aber die Grenze überschritten. Aber ich verstehe schon den Punkt, wenn du eine gewisse andere Einstellung hast, weil die Stadt was anderes abverlangt, auch durch ihre Bardichte, muss man mit solchen Herausforderungen vielleicht anders so umgehen. Ja? Kann ich verstehen.
Ja, genau.
Aber dann hast du ja generell direkt am ersten Tag diese Freundlichkeit konsequent gelernt. Wir haben ja immer wieder über diese beiden Gläser Champagner gesprochen. Dann kommen wir doch mal darauf zurück. Auch da wird ein Lächeln dich wahrscheinlich retten müssen. Was sind denn diese 2 Gläser Champagner?
Ja, also es war tatsächlich mein erster Tag in der Gastronomie ever. Und ich war halt auch, ich glaube, ich war 15 Jahre alt, wo man ja eh sehr, sehr unsicher ist und man will ja alles richtig machen. Man steht das erste Mal in einem Laden, halt auch nicht irgendein Laden, sondern nicht schon mal ins Tagesbar, wo auch sehr anspruchsvolles Publikum ist. Und es war tatsächlich einfach das erste Mal in meinem Leben, dass ich ein Tablett getragen habe. Und es war halt eine Bestellung von zwei Gläsern Champagnern an zwei junge Damen, beziehungsweise ich glaube, es war Mutter und Tochter, die ja so ein bisschen auf das Münchner Stereotyp bedient haben, optisch und auch vom Auftreten her. Und ja, dann war es halt so, ich habe sie zwei Gläser Champagner gebracht, stand am Tisch, wollte sie gerade den Namen überreichen und dann fällt natürlich das erste Glas und eine Sekunde später das zweite Glas komplett über die Hose einer dieser netten Damen und das war dann mein Start in meine Gastronomiekarriere. Umso überraschender, dass ich es jetzt tatsächlich professionell mache, das Ganze, das mich so abgeschreckt hat.
Mir erklärt es den Wechsel vom Service an die Bar, aber so kann man auch.
Ja, ja, und die waren auch wenig begeistert darüber, aber glücklicherweise haben mir meine Kollegen haben mir das komplett verziehen und haben mich ermutigt und standen hinter mir, was mir sehr viel geholfen hat, glaube ich. War auch ein cooles Team damals. Ja, deswegen habe ich das dann doch überstanden, ohne bleibende psychische Schäden.
War das Studium nicht nötig, um dir selber zu helfen am Ende?
Nee, ich glaube, das hatte andere Gründe.
Wie du schon sagst, generell so die erste Station, Schumanns Tagesbar, ich habe noch so Orte, Boilermann Bar, hast du schon erwähnt, Oktoberfest hast du erwähnt, wo man halt sicherlich, wie kommt man aufs Oktoberfest? War das gar nicht geplant, aber wie kann man sich das so vorstellen, so aus der Daily-Gastronomie an so einem Ort zu kommen, wo andere Regeln zählen, glaube ich?
Ja, es sind komplett andere Regeln. Also das, ja, es ist einfach, es ist meiner Meinung nach einer der toughesten Jobs, die man so machen kann in der Gastronomie, wahrscheinlich weltweit. Es sind halt nur 2 Wochen, in Anführungszeichen, beziehungsweise 17 Tage, glaube ich, meistens. Und dann ist es halt Arbeiten von 9 Uhr morgens bis 12 Uhr nachts. Ja. Natürlich schwere physische Arbeit, sehr viel Rennen, sehr viel Tragen, sehr viel auch psychisch anstrengend, weil es einfach unglaublich viel Stress ist, ja nur laut. Natürlich ist ja bekanntermaßen auch nicht so, dass die Oktoberfestbesucher die nüchternsten sind. Dementsprechend ist es auch eine Herausforderung manchmal. Auf der anderen Seite ist es ja auch Spaß. Also man feiert ja auch mit den Leuten dann manchmal und macht natürlich schon auch Bock. Aber dieses, ist auch so ein bisschen, jeder kämpft so ein bisschen für sich. Man ist natürlich auch sehr aufs Trinkgeld angewiesen.
Ja.
Und man weiß ja auch, dass die, also so Wiesenbedienungen haben schon noch ein bisschen so einen Sonderstatus. Man wird ja schon auch sehr respektiert von den Gästen. Aber das ist natürlich auch nochmal eine andere Folge nach der 3. oder 4. Mass.
Ja, ist so.
Ja, genau. Aber ansonsten, ja, eine richtig coole Erfahrung. Ich würde es auch, die nächste Wiesn würde ich ganz gerne mal wieder als Gast mitnehmen. Aber irgendwann will ich es auf jeden Fall nochmal machen, weil es schon einfach, also man geht halt an seine Grenzen.
Ja.
Aber es ist auch dann wieder sehr, sehr belohnend auf eine Art und Weise. Und Nebenaspekt ist natürlich schon noch das Geld. Also innerhalb von 2 Wochen ihre 1.000 Euro verdienen, ist es auch nicht so verkehrt.
Können wir uns ja mal Ziel nehmen, 2022 fliegst du ein und wir gehen auf die Wiesen.
Ja, genau.
Falls sich einer von unseren ZuhörerInnen vielleicht die Frage stellt, wie viel Maß kannst du denn halten beim Zapfen? Da habe ich die Frage wenigstens gestellt.
Ich glaube, also 10 war es also bei mir das Maximum, aber das mache ich dann halt auch nicht den ganzen Abend. Also, ja. Weil es sind ja dann allein 10 Kilo an Bier plus die Krüge, die hier auch nicht die leichtesten sind. Ja. Plus in dem Zelt, wo ich war, waren es so Steinkrüge, die nochmal schwerer sind. Also das würde ich jetzt lügen, wenn ich sage, das hätte ich ständig gemacht. Ja. Aber man kriegt schon hin.
Ja, also das Verrückte ist ja, wir haben immer wieder so Momente, wo wir auch so ein bisschen erleben, dass die Gastronomie auch kurz davor ist, einen zu brechen, in der Form über den Schmerz zu gehen, immer wieder ein Thema. Wenn du all die Orte vergleichst, ja, so von Oktoberfest mit Stress, körperlicher Belastung, auch psychische Belastung durch die betrunkenen Gäste, dann so Schumanns Tagesbar, Boilermann Bar. Wo hast du am meisten für dich mitgenommen und was war am Ende für dich jetzt gar nicht im Negativen gemeint, aber am anstrengendsten, weil du die Leistung bringen wolltest?
Ich glaube, mitgenommen habe ich überall immer was. Also in den Schumanns Tagesbar und Schumanns, wo ich ja auch bei beiden jetzt wirklich nicht lange war, nimmst du einfach trotzdem mit, wie du mit sehr anspruchsvollen Gästen umgehst. Und dann habe ich aber auch in Cafés ja gearbeitet, wo einfach Sonntag busy ohne Ende war, dann hat man natürlich auch einfach eine sehr große Fläche auch oder eine sehr große Anzahl an Tischen abzudecken in kürzester Zeit. Das Gleiche gilt eigentlich für das Oktoberfest auch. Und dann aber auch, ich habe auch zum Beispiel in Maastricht in einem ganz kleinen Familienrestaurant gearbeitet und da nimmt man auch Sachen mit. Also zum Beispiel war das, ich will jetzt nicht sagen unprofessionell, aber das waren alles so Quereinsteiger, die es aber mit sehr viel Herz gemacht haben. Und der Laden war halt auch nicht perfekt. Der war jetzt kein Innendesigner, der das Ganze da eingerichtet hat. Aber es war einfach herzlich und man hat sich da wohlgefühlt. Es war einfach wie als erstes, man ist in einem Wohnzimmer. Und das ist eine Sache, die ich da auch sehr viel mitgenommen habe, weil das war mit mein Lieblingsarbeitsplatz eigentlich. Obwohl ich schon immer den Anspruch habe, eigentlich auf einem sehr hohen Level zu arbeiten. Aber da war einfach dieser sehr herzliche und dieser Familienaspekt sehr groß, was mir da sehr viel bedeutet hat. Und was ich auch immer versuchen würde, wenn ich selber mal was aufmache, dass ich eben auch versuche, dieses Heimatgefühl zu schaffen und jetzt nicht nur professionell ohne Ende sein, sondern auch da ein bisschen Herz reinzubringen.
Ja, ich spüre echt die ganze Kombination in Form von Kaffeeservice. Man hat immer einen Zuckerbeutel mit dabei in der Brusttasche, um nicht den langen Terrassenweg zurückzugehen. Ich sehe irgendwie in der Bar, man lernt, dass die Flasche immer da steht, wo sie zu stehen hat, dass der Griff nicht ins Leere geht. Und am Oktoberfest irgendwie wirklich diesen Stress auszuhalten und dann der Schumannsbar irgendwie die ständige Freundlichkeit. Ich glaube, das ist die Kombination, die du wahrscheinlich so mitgenommen hast, ne?
Ja, genau. Und dann kam halt noch London dazu, was das Ganze einfach nochmal auf ein anderes Level gehoben hat. Also ich habe jetzt das Glück gehabt, in allen drei unserer Läden arbeiten zu dürfen, also an Title Bar, 69 Colbert Road und bei Termini. Und das sind ja auch alles unterschiedliche Konzepte. Und aber wie die Jungs und Mädels arbeiten, ist schon unglaublich. Das ist ein Level, was ich so noch nie erlebt habe, weder als Gast noch als Mitarbeiter. Also jetzt mal zum Beispiel bei Termini als Beispiel, wo halt, das ist ein sehr kleiner Laden, also die Bar ist mini. Das heißt halt, theoretisch denkt man kann nicht so viel falsch machen, aber man kann eigentlich alles falsch machen, weil es gibt nur einen Ort, wo man das Tablett hinstellen darf, weil wenn es da nicht steht, dann steht es irgendwo im Weg um. Es gibt nur einen Ort, wo man die Flasche zurück in den Kühlschrank stellen darf, weil ansonsten der nächste Griff in den Kühlschrank nicht hundertprozentig effizient ist. Und da gibt es einfach, dadurch, dass es so ein kleiner Laden ist, muss einfach alles so 100% effizient sein, weil sonst funktioniert es nicht. Und die halt auch High Volume, das ist ein Laden, da bleibt man keine 3 Stunden, da bleibt man maximal 1 bis 1,5 Stunden. Und es geht alles so schnell, es muss alles so perfekt laufen, das ist ein Uhrwerk. Und dann 69 Cobra Crew ist ähnlich, nur ein bisschen größer, da geht es dann einen Ticken gediegener zu. Mein Titel ist ja Bar und Restaurant. Und wir haben in allen drei Läden so ein bisschen ähnliche Philosophie, was das Arbeiten angeht. Trotzdem muss man sich ja immer nochmal neu anpassen. Das ist halt auch was, was mir viel geholfen hat, weil wenn man in 2 bis 3 verschiedenen Läden gleichzeitig arbeitet, dann muss man sehr anpassungsfähig sein. Und das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die mir auch sehr stark geholfen hat.
Also die Lernkurve muss relativ schnell sehr hoch gehen, um da irgendwie das Team nicht zu belasten.
Ja, genau.
Was wir ja von einem Kollegen aus Paris gehört haben, ist dieses Pre-Badging, dass es da ein riesiges Thema ist, vorzubereiten. Ist das in London auch schon notwendig, um diesen Ansturm zu bewältigen oder ist das eher so, das machen wir nicht?
Nee, das machen wir sehr stark tatsächlich. Also das ist auch was in unseren Läden schon sehr früh eingeführt wurde, dass du einfach so wenige Handgriffe wie möglich hinter der Bar nur noch durchführen musst. Auf der anderen Seite darf natürlich auch dieser Zauber nicht verloren gehen des Bartenders, weil wenn jetzt die Leute da in der Bar sitzen, dann wollen die auch ein bisschen was sehen. Die wollen jetzt nicht nur sehen, dass du da die Flasche ins Glas füllst und dann stellst du den Drink hin und sagst fertig.
Tada!
genau. Also ein bisschen was muss ja schon noch passieren, weil sonst denken die sich ja auch, ja gut, dann den nächsten Mal kann ich den Drink auch nach Hause bestellen und dann mache ich mir das selber. Ja. Aber trotzdem, wir versuchen einen guten Mittelweg zu finden, das sehr gut vorzubereiten und dann sehr, sehr schnell zu sein und trotzdem eben noch so ein bisschen was, dass man noch so ein paar Handgriffe immerhin machen muss, dass der Gast auch was zu sehen hat.
Sehr cool. Also ich bin persönlich sehr gespannt, da mehr zu erfahren nachher. Andi, hast du da gerade noch Fragen zu dem Punkt?
Ja, ich wollte mal nachfragen, wie sieht es in London aus mit Cocktails aus dem Hahn?
Gibt schon. Also es ist witzig, dass du fragst, weil das ist gerade tatsächlich eine Sache, die ich auch bei Untitled überlege. Aber es gibt ein paar Läden, die das machen. Thaya Elementary, der Laden von Alex Kathleen und Monika Berg, die machen das. Und ich könnte mir vorstellen, auch dass es nochmal mehr passiert, weil es einfach auch ein Weg ist, eben Drinks sehr schnell und effizient zuzubereiten. Deswegen glaube ich, dass das auch eine Sache ist, die im Kommen ist, auf jeden Fall.
Wir haben ja ein bisschen über dich recherchiert und wir haben irgendwo, also der Michi hat es gefunden, ich will mal so sagen, dass es der Michi war, weil der guckt mich schon so böse an hier.
Das war mein Rumgesicht, alles gut.
Du hast mal so erwähnt, was du am meisten liebst bei uns in der Industrie, man lernt nie aus. Mhm. Was findest du, was hat sich die letzten Jahre am meisten entwickelt in der Szene von uns?
Ich denke, dass, das ist wahrscheinlich kein Geheimnis, aber dass Nachhaltigkeit immer größer geworden ist in der Bar, weil grundsätzlich ja, Gastronomie und Bars im Speziellen ja schon leider sehr unnachhaltig ist, weil man einfach, es gibt immer so viele Drinks oder eben Zitrusfrüchte benutzt und jetzt leben wir alle nicht in Ländern, wo die einfach hier so am Baum wachsen. Das heißt, da muss natürlich sehr viel importiert werden, dann Eiswürfel, Eismaschinen brauchen unglaublich viel Energie, man braucht immer viel Wasser, ist einfach so. Ich denke, dass da eine große Entwicklung stattgefunden hat. Ansonsten das Thema, was wir gerade schon gesprochen haben, eben diese Effizienz mit vorbereiteten Drinks. Und ansonsten denke ich, dass die Industrie immer im Wandel ist, oder? Also ich meine, es steht ja nie still. Es gibt ja, man schaut sich immer was an oder ab, was in anderen Ländern passiert, die ein bisschen schneller sind und verschiedene Länder sind mal schneller, mal langsamer. Ich denke, dass unsere Szene ja schon noch sehr international ist und vor allem ja heutzutage durch das Internet und Social Media kann ich jetzt auf Instagram gehen und sehe, was in irgendeiner Bar in Taiwan abgeht. Und natürlich machen die andere Sachen als wir und natürlich kann man sich da Dinge abschauen. Deswegen denke ich, die Industrie ist immer im Wandel und es sollte, glaube ich, so schnell nicht langweilig werden.
Aber dann kann man da eigentlich schön ansetzen an der Frage, man lernt nie aus. Jetzt das Thema Nachhaltigkeit als Beispiel. Was war denn für dich die Lernkurve in dem Moment, dieser Veränderung gerecht zu werden?
Also erstmal muss man sich ja dessen bewusst werden. Also ich meine, viele Leute laufen ja so das Leben und machen sich da wenige Gedanken drüber. Ich mache mir da tatsächlich viele Gedanken drüber und also ich will mich da jetzt auch gar nicht besser machen, als ich bin. Wir können definitiv noch sehr viele Dinge sehr viel besser machen, also auch bei uns in den Läden. Wir sind da jetzt auch aktuell, das ist eine Sache, an der wir arbeiten, dass wir einfach im Austausch sind, was können wir da jetzt noch besser machen. Also ich denke erstmal, der erste Schritt ist eben, sich dessen bewusst werden, dass man was besser machen kann. Dann hört man sich natürlich um, was so geht, was andere machen, was man selber machen kann. Und dann stellt man wahrscheinlich auch fest, dass es eigentlich gar nicht so schwer ist, Dinge zu machen. Und dann ist natürlich auch eine Sache, klar, es ist immer cool, nachhaltig zu sein und umweltschonend. Am Ende des Tages muss man diese Dinge dann aber auch seinem Chef vorstellen. Und wenn der sagt, ja gut, aber das kostet mich jetzt doppelt so viel als bisher, dann wird es schwierig, ihn davon zu überzeugen. Dann ist es aber auch so, dass ja Nachhaltigkeit schon auch oft mit Kostenersparnissen einhergeht. Also es ist immer gut, weniger Wasser zu verbrauchen oder Energie oder sonst was. Dementsprechend denke ich, dass es da eigentlich viele Dinge gibt, die jeder machen kann und die einem auch selber helfen.
Eigentlich. Ist irgendwas, was du sagst, hast du daraus wirklich umgesetzt?
Nee, aber wir arbeiten jetzt zum Beispiel gerade sehr eng in unserer Küche zusammen. Wir machen ja auch Essen. Was cool ist, weil wir einfach jetzt aktuell viele Sachen benutzen, die ansonsten weggeschmissen worden wären oder auch andersrum. Wir sind da im engen Austausch mit unseren Chefs, also mit den Köchen. Und das ist was eigentlich voll cool ist, weil diese Sachen, so Limitierungen bergen ja auch immer Chancen quasi. Und man kann ja richtig coole Sachen machen oder so ein was auch mittlerweile einige machen, ist ja so ein Kaffeelikör aus Überresten von Kaffee, was ja auch geldsparend ist wieder und trotzdem sehr gut schmecken kann, wenn man es ja richtig macht. Wir sind in einem engen Austausch mit unseren Chefs und da tut sich gerade einiges, was mich sehr freut. Wir haben auch einen Garten draußen, den wir jetzt ein bisschen umfunktionieren werden und da Sachen auch selber anpflanzen, die wir dann benutzen werden.
Sehr cool.
Und solche Sachen. Macht doch echt Spaß, ehrlich gesagt, sich damit auseinanderzusetzen.
Da finden wir gerade eine schöne Brücke. Nachhaltigkeit zeigt von Verantwortung. Verantwortung heißt aber auch, vom Lehrenden zum Lehrer zu werden. Das heißt, welche Tipps hast du denn für unsere zukünftigen Kolleginnen, wie man am besten so wirklich den Job ernst anfängt? Wie lernt man am besten? Worauf sollte man achten? Auch das ist ja wichtig, dass man die Leute, die nach uns kommen, vorbereitet für das, was für sie kommt eines Tages.
Ja, also ich finde, oder was ich jetzt für mich festgestellt habe, ist, glaube ich, dass es auch gar nicht so schlecht ist, klein anzufangen. Also man muss jetzt nicht immer gleich in der besten Bar überhaupt anfangen. Ehrlich gesagt, macht es wahrscheinlich sogar mehr Sinn, ja, in irgendeiner Kneipe anzufangen, wo halt einfach viel los ist, dass man erstmal lernt, schnell zu arbeiten und präzise zu sein und ordentlich zu sein und diese Skills einfach erstmal zu lernen, bevor man dann eben weitergeht. Und dann natürlich immer hilft es unglaublich, wenn man braucht schon so einen gewissen Wissenshunger auch, weil ansonsten stagniert man. Und wenn man sich nicht immer weiter verbessern will, neue Sachen lernen will, dann wird es auch nicht passieren und dann eben stehst du auf der Stelle. Ich selber versuche mal, mir hohe Ziele zu setzen. Also jetzt zum Beispiel, wo ich nach London gekommen bin, habe ich halt erstmal nur Bewerbungen an alle Bars geschrieben, die in den 50 Best Bars waren. Das heißt jetzt überhaupt nicht, dass Bars, die da nicht drin sind, nicht gut sind. Aber ich dachte mir, mit irgendwas muss ich anfangen, kann ich gleich mit dem Besten anfangen. Und vielleicht wird es ja was.
Du hast auch alle Adressen gerade parat, ne? Ist ja auch praktisch.
Ja, genau. Und dann hat es ja auch ganz gut geklappt alles. Also ich glaube, einfach so eine gute Mischung an Bodenständigkeit, Wissen, woran man selber arbeiten muss, dann eben auch der Wille, daran zu arbeiten und dann aber auch ein gewisses Selbstbewusstsein eben, um sich eben auch zuzutrauen, sich bei diesen Läden zu bewerben und sich dann auch in dem Bewerbungsgespräch, muss man sich auch ein bisschen verlaufen und sagen, dass man sich das selber zutraut. Ja. Ich glaube, das ist eine Mischung an Attributen und Skills, die man so an den Tag legen muss.
Ja. Aber vielleicht hast du gerade eben einen gewissen Traum für manche Kolleginnen angesprochen, zu sagen, ich möchte gerne in einem dieser 50 Top-Bars arbeiten. Ist nicht von der jetzigen Situation abhängig, weil da kommen wir nachher nochmal drauf zu. Geben sie einem schnell eine Chance, dich zu beweisen an diesen Orten, oder war das einfach Glück, dass du sagst, du bist da untergekommen?
Ja, ich glaube, ein bisschen Glück ist immer dabei, oder? Also ich war auf jeden Fall, also ich meine, wenn man einen Job kriegt, muss man immer zur richtigen Zeit im richtigen Ort sein, weil man kann der beste Bartender der Welt sein, aber wenn die Bar gerade keinen sucht, dann sucht die halt gerade keinen. Ich hatte schon das Glück, in der Phase da zu sein, wo wir jetzt bei Enthalten, auch bei 69 Coburg Row so ein bisschen Umschwung war und die Leute gesucht haben und ich halt dann auch echt schnell Verantwortung übernehmen konnte, ja. Wovon ich im Nachhinein selber überrascht auch war, weil mir da sehr viel Vertrauen, ein Vertrauensvorschuss gegeben wurde, weil ich also auch einfach ja faktisch bis dato nie Vollzeit Gastronomie in der Gastronomie gearbeitet habe. Das ist ja schon auch verrückt. Und da waren das halt so meine ersten Stationen. Und jetzt auch rückblickend wusste ich echt nichts, als ich da angefangen habe. Also ich war echt low unterwegs und habe dann einfach, glaube ich, relativ schnell eine große Lernkurve an den Tag gelegt. Ja. Sodass es hoffentlich bis heute keiner bereut hat, dass ich eingestellt wurde. Aber ich glaube, ich habe mich relativ schnell so an die Schnelligkeit angepasst. Ich glaube, so ein hohes Level an Service habe ich schon immer an den Tag gelegt. Und das war gar nicht so die Schwierigkeit. Für mich war das mehr so, dadurch, dass ich es einfach bis dato wirklich nur nebenher betrieben habe, habe ich jetzt noch nie irgendwie ein großes Wissen über Classic Cocktails bis dahin gehabt. Und weil ich es immer interessant fand, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht neben meinem Psychologiestudium die Zeit gehabt, mir da jetzt 300 Rezepte reinzuprügeln. Ja. Das waren alles Dinge, die ich halt danach erst machen musste. Und dann ich habe dann angefangen und habe halt sofort gemerkt, okay, ich muss jetzt auf jeden Fall Gas geben, weil sonst gehe ich da unter. Ja. Dann habe ich halt auch Gas gegeben und so gut wie jeder, der bei uns anfängt, gibt Gas. Und dann ist es ja ganz gut, ist ganz gut gelaufen bisher.
Ich glaube, wirklich diese Bereitschaft, über diesen Schmerz zu gehen, was wir vor kurzem hatten, das tut manchmal weh und dann muss man drüber hinweg, um, ich glaube, dann wirklich erfolgreich am Ende zu sein. Ja, ja. Aber das Grinsen war sehr reflektierend für, oh mein Gott, gerade eben so, oh mein Gott, habe ich da angefangen. Das war sehr sympathisch. Ja. Andi, hast du gerade noch eine Frage dazu?
Es widerspiegelt sich Jasons Geschichte, ja.
Wir haben es gerade eben schon sehr oft gehört, eigentlich von der 69 Coldbrook Row oder die Bar ohne Namen. Wie war das denn so, bevor wir in der zweiten Hälfte über deine jetzige Station kommen, die Untitled Bar? Wie war das so, erste Schicht in London, der neue Deutsche kommt in die Stadt, hinter die Bar. Wo waren die krassen Unterschiede für dich und wie waren die Kollegen für dich da? Wie haben die dich aufgenommen?
Ja, also erstmal, ich habe tatsächlich in beiden Läden gleichzeitig angefangen. Es war nur so, dass ich meine allererste Schicht bei 69 Coburg Row hatte. Also ich hatte immer so 3 Tage hier, 2 Tage da. Aber die allererste Schicht in London jemals war ein Tag, nachdem ich mit dem Flieger da angekommen bin, weil es auch eben kurz ein paar Tage, nachdem ich dann auf die Wiesn gearbeitet hatte, war. Also ich bin da am Sonntag angekommen und am Montag habe ich angefangen zu arbeiten. Hat dann auch noch bei einem Kumpel irgendwie auf der Couch geschlafen. Und dann, ja, wo waren die größten Unterschiede? Ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll, weil es die, also die waren überall. Also die Qualität der Drinks. Ich habe, als ich da war, hatte ich dann das Gefühl, okay, ich habe in meinem Leben noch nie einen guten Drink getrunken, wenn das hier ein guter Drink ist. Und auch wie die, das Auftreten der Leute, die da arbeiten, die halt einfach durch und durch professionell sind in jeder Situation, egal ob sie jetzt den 300. Drink zubereiten oder den 300. Gast in Empfang nehmen. Du siehst es einfach durch und durch. Und dann auch dieses Ambiente, was man bei 69 Cobra Grow hat, ist schon auch unglaublich, weil es einfach so eine klassische, kleine, ja, italienisch-amerikanische Bar ist, so im Style der 40er, 50er Jahre. Ist ja alles von diesem Film-Noir-Theme. Und es ist einfach mit so viel Liebe zum Detail. Man hat da so eine Projektion an die Wand von dem Film Casablanca. Man hat viele so Oldschool, ja, Antiquitäten, Möbel schon fast drin und Bilder hängen. Und dann hat man da einen Pianisten, Maurice, der, weiß ich nicht, Mitte 60 ist, ein großer, gut aussehender Mann im Anzug, der dann da reinkommt und dann das Klimmern anfängt und man merkt einfach, okay, das ist ein unglaublich besonderer Ort.
Ja.
Und ja, also allein diesen Vibe zu kreieren, das ist unglaublich schwierig. Aber wenn man es dann geschafft hat, dann ist es der Wahnsinn, also sowohl als Gast als auch dann dort zu arbeiten.
Also ich habe ja auch gestern ein paar Bilder von der Bar mir angeschaut, habe mich auch direkt verliebt. Also ein Ort, wo ich mich auch sehr wohl fühlen würde, glaube ich. Ja. Wir reden immer über diese Extrameile, ja, die man irgendwo geht, was du so für dich erlebst. Was glaubst du, woran liegt das? Ist das?
Ich glaube, man muss eher fragen, warum sind diese Orte so, wie sie sind? Und dann liegt es einfach daran, dass jeder diese Extrameile geht. Also es hat schon bei der Konzeption der ganzen Bars, der ganzen Bar, war es wahrscheinlich so, dass Tony Conigliaro damals die Extrameile gegangen ist, weil der nicht gesagt hat, ich mache jetzt eine Bar auf und dann läuft es schon, sondern er sich einfach über diese ganzen Details Gedanken gemacht hat. Und dann muss man natürlich die richtigen Leute einstellen und dann müssen die Leute das auch weitergeben an die nächsten Leute. Und das ist einfach so dieser Ethos, der dann da in der Firma herrscht und auch in London herrscht. Klar, du brauchst die Leute, die diese extra Meile gehen, aber wenn dir das vorgelebt wird von anderen Leuten, von den Leuten, die schon länger da sind, ist wahrscheinlich auch schwierig, ist leichter für dich, diese extra Meile zu gehen, weil wenn du sie halt nicht gehst, dann bist du halt raus.
Eben, klar. Wenn dieser Nulltoleranz von den Kollegen auch gepflegt wird, dann bist du da der Auffällt, der das nicht tut. Ja.
Genau.
Ja, mega spannend. Also ich habe echt jetzt Lust, gleich ein bisschen mehr von dir zu erfahren und kriege echt schon wieder meine blöde Gänsehaut. Nee, weil ich finde das immer schön zu hören, dieses Seriöse, die Gastronomie so ernst zu nehmen, ja, und das zu spüren und dann so eine seriöse Leidenschaft zu haben, das feiere ich sehr.
Ja.
Ferdinand, schon mal vielen lieben Dank für die erste Hälfte. Hat mir schon mal mega Spaß gemacht.
Gleichfalls.
Und dann würde ich mal sagen, füllen wir die Gläser auf und hören uns gleich wieder.
Gerne.
Tschüss.
Ciao.
Yeah, baby, yeah. Dann würde ich sagen, willkommen zurück aus der Pause. Getränke sind wieder aufgefüllt, der Andi ist auch schon wieder zurück. Der war kurz weg. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal in die verrückten 10. Genau, lieber Ferdinand, die verrückten 10, unser alter Klassiker der Pausenunterhaltung, ist dieses kleine Minispiel. Das bedeutet, wir stellen dir jetzt gleich 10 Fragen in 30 Sekunden. Natürlich stellen wir dir nicht irgendwelche 10 Fragen, sondern Fragen zu deinem Lieblingsthema, Eigenschaften, Sachen. Und um dir natürlich die 30 Sekunden nicht zu verkürzen, sagen wir nur das Wort und lassen Liebling weg. Jetzt zum Beispiel statt Lieblingsbusstation sagen wir nur Busstation. Und du sagst dann natürlich Nummer 15 oder so. Ich glaube, hast du verstanden, ne?
Ja.
Ist nicht so schwer. Wir haben uns ja vorher kurz ein wenig über unsere Wetteinsätze unterhalten, die wir brav ja immer einlösen. Ich muss auch echt entschuldigen, der Andi macht das ganz brav und wir kommen nicht, das zu posten, aber das kommt, ihr Lieben, versprochen. Was machen wir denn Schönes? Du hast so einen tollen Einfall, was wir beide machen dürfen, müssen, können, wenn der eine oder andere gewinnt oder verliert.
Ja, genau. Also meine Idee war, nachdem wir heutzutage... Werbung ist ja alles PR, deswegen dachte ich mir, wenn ich verliere, also wenn ich es nicht schaffe, stelle ich mich vor eine Londoner Sehenswürdigkeit eurer Wahl mit einem Schild. Ask Your Bartender is the best podcast in the world. Oder das, den Text können wir noch abändern nach eurem Belieben. Und andersrum machen wir es so, wenn ich gewinne, wovon ich stark ausgehe, Stellt ihr euch bei euch in der Gegend an eine Sehenswürdigkeit und verkündet der Welt, dass die Untitled Bar die beste Bar der Welt ist.
Das machen wir doch sehr gerne natürlich. Und ihr lieben ZuhörerInnen, nicht wundern, wenn meine Stimme gleich langsamer wird. Es ist nicht auf die halbe Geschwindigkeit, sondern wir wollen das Schild in London sehen. Ich habe schon so an Savoy gedacht oder so, dass wir dich da vor das Hotel stellen. Sehr gut. Nee, da bleiben wir natürlich fair. Ja, super, also Regeln sind klar, Einsätze sind sehr charmant, finde ich sehr cool. Machen wir doch gerne.
Sehr schön.
Und dann würde ich sagen, bei null legen wir los. 3, 2, 1, 0. Bar.
Title.
Buch.
Harry Potter.
Musiksong.
Schwierig. Next.
Nächste Frage. Fußballverein.
FC Bayern.
Spirituose.
Rum.
Land.
Italien.
Serie.
How I Met Your Mother.
Schauspieler.
Tom Hardy.
Auto.
Boah, Mercedes.
Champagner.
Boah, Moe.
Die 30 Sekunden sind leider schon vorbei, mein Lieber. Die gehen so schnell vorbei, ne? Also wir schicken dir die Stifte und das Schild zum Schreiben.
Seid ihr sicher, dass es 30 Sekunden waren?
Ja, das geht so schnell vorbei. Und der Song hätte dich eh nochmal gekriegt, dann wäre wieder beim Song, wären wir wieder hängen.
Ja, okay, das, da habt ihr mich auf dem falschen Fuß erwischt.
Ja, ja. Krass, das waren die einfachsten Fragen, das denkt man gar nicht. Jetzt, wo du Zeit hast, hast du eine Idee für Song, was dir jetzt einfallen würde ohne Druck?
Ich bin immer schwer mit Songtiteln. Also ich könnte jetzt irgendwelche Klassiker nennen, aber die Sachen, die ich so aktuell höre, da weiß ich immer die Titel nicht so. Also
Deswegen
habt ihr mich da gerade auch falsch erwischt, ja.
Da muss ich ehrlich sagen, ich glaube, da ging mir es genauso, glaube ich. Ich bin da auch gar nicht so der ich mag, was ich höre, habe da gar keine Bindung in Form von Namen, Sänger, ja, genau. Einfach Musikstile eher, würde ich sagen, ja. Aber gut für uns, erst Bartender, Weltherrschaft und so. Ich freue mich auf das Schild oder wir freuen auf das Schild in London, würde ich sagen.
Ja, sag mir nur, wo ich hin muss und ich mach's.
In der ersten Hälfte haben wir über deine Vergangenheit ein wenig gesprochen, vermischt mit der Ist-Situation. In der zweiten Hälfte wollen wir mal drüber sprechen, was so das letzte Jahr und aktuell dein Leben begleitet hat. Oftmals Untitled Bar schon gefallen, deine jetzige Station als Barmanager. Erzähl uns mal ein bisschen über deinen Alltag, über euer Konzept, über eure Bar. Genau, bitte.
Gerne. Also das Konzept ist an sich... ist alles angelehnt an die Silver Factory von Andy Warhol in den 70er Jahren in New York. Also sehr cooles Design. Wir haben so einen großen Communal Table, heißt es, also ein großer Tisch, an dem dann quasi die Gäste nebeneinander sitzen. Heutzutage natürlich mit Social Distancing Maßnahmen. Und das geht alles ein bisschen Hand in Hand mit Andy Warhol, weil der damals diese Silver Factory gegründet hat. Das ist ein Ort, an dem er verschiedene Künstler eingeladen hat, um dort Kunst zu schaffen. Und an diesem Ort ging es eben nicht um Andy Warhol, was ja selten der Fall war, weil er schon ein sehr exzentrischer Künstler auch war, sondern um die Künstler, die da Kunst schaffen. Und die gleiche Idee wird quasi bei uns ein bisschen übertragen auf eine Bar. Also die Bar ist ganz klein, einfach nur am Ende dieses großen Tisches. Und man beachtet den Bartender eigentlich gar nicht so. Es geht eben wirklich um den Gast. Es geht um die Interaktion zwischen den Gästen, so wie es damals um die Interaktion zwischen den Künstlern ging. Und das heißt, sowohl im Design als auch bei der Idee ist das alles so ein bisschen daran angelehnt. Dann haben wir oben noch so einen Restaurantbereich. Du kannst aber bei uns überall trinken oder essen, das kommt jetzt nicht auf den Bereich an. Und dann haben wir draußen auch einen sehr schönen Garten noch, der heißt Moon Garden, weil wir da auch so einen, das ist eine, wie so eine Riesenlampe, die auch schon wieder Mond, wirklich sehr schön gemacht und im Sommer ein sehr romantischer Ort, auch so eine kleine Oase inmitten der Stadt. Das ist so die Idee. Wir haben gerade einen sehr, sehr talentierten Chef bei uns, also einen Koch, der so koreanische kleine Sharing Plates macht. Das Essen ist unglaublich gut. Und das natürlich legen wir auch unsere Drinks dann an das Essen an und wir versuchen immer so ein bisschen die Brücke zu schlagen zwischen den Drinks und dem Essen. Und ja, es wird sehr, sehr gut aufgenommen, vor allem jetzt auch nach dem Reopening, man weiß ja immer nicht so richtig, wie es wird, kommen die Leute zurück, kommen weniger, kommen mehr. Und bisher kann man sagen, dass es unglaublich gut wieder hingehauen hat. Wir hatten ja das Glück, in London haben wir erst die Außenbereiche wieder aufgemacht, wann war das denn, Mitte April. Und dann jetzt letzte Woche auch die Innenbereiche wieder. Das heißt, wir hatten schon mal Glück, dass wir diesen Außenbereich haben. Und wir waren ja wirklich sehr ausgebucht die ganze Zeit und das Gleiche gilt jetzt für den Innenbereich, deswegen sind wir da wirklich sehr happy drüber.
Ja. Du sagtest ja schon, ihr achtet sehr darauf, so ein bisschen Drinks zum Essen auszurichten, aber wie setzt ihr das Konzept generell, so ein bisschen die Kunst, das Fotografieren in eurer Karte um, in euren Drinks um? Gibt es da schon so einen roten Faden, den man so wiedererkennt, wenn man diese Kunst kennt?
Ja, voll. Also erstmal haben wir bei uns immer, stellen wir uns verschiedene Künstler ihre Artwork aus. Das heißt, wir haben eben in diesem Raum, wo auch der Communal Table ist, haben wir immer verschiedene Bilder hängen von Artists, die aus der Gegend immer kommen. Also immer aus der, wir sind in Dalston, was in Hackney ist, so heißt der Bereich. Und die Künstler kommen eigentlich immer aus dieser Gegend. Und dann lehnen wir schon auch unsere Drinks immer noch so ein bisschen an dieses ganze Andy Warhol-Ding an. Jetzt mal als Beispiel zum Beispiel, den Drink haben wir aktuell nicht mehr, aber den hatten wir bis vor kurzem, wird auch irgendwann mal wiederkommen, der heißt Wave. Und der hat einfach, das war so ein sehr charmanter Champagner-Cocktail, den wir in so einer geschwungenen Coupette servieren. Also macht auch den Hintergrund, dass früher dieses Schönheitsideal von den kurvenvollen Frauen war, wie Marilyn Monroe zum Beispiel. Und das ist angelehnt an eine der Musen von Andy Warhol. Damals war es so schön, als sie die also große Augen, und wir haben zwei so Dots aus Gelatine, also beziehungsweise aus nicht wirklich Gelatine, sondern es ist vegan sogar, vegetarische Gelatine, die eben diese Augen widerspiegeln. Und der Geschmack ist angelehnt an ein Chanel Parfum, was damals so sehr, sehr beliebt war. Und ja, deswegen versuchen wir schon, dass das alles so ein bisschen in dem gleichen Konzept bleibt, in diesem Thema bleibt.
Ja, da wird schon eine gewisse Kreativität abgerufen, die man einfach bringen muss, um da dem Ganzen gerecht zu werden. Ja. Künstler vom Fokus her haben auch mal eine gewisse Handschrift, wenn man sich damit ein bisschen auskennt. Also Andy Warhol kenne ich, klar, aber ich würde das bestimmt nicht die Bilder auf Krampf erkennen. Ich kenne viele, viele Bilder von ihm, weil mein Schwager großer Fan war. Und aber was sind eure Handschrift, wenn man sagt, das ist typisch untitled, sind es Spirituosen, sind es typische Drinks, wo sagst du, erkennst, dass es ein Drink aus der Untitled war?
Ja, also wir haben zum Beispiel so eine Rubrik bei uns auf der Karte, die heißt Untitled Icons. Einer davon ist heißt Snow. Das ist ein sehr delikater, sehr spezieller Drink, den es auch den großen Wiedererkennungswert hat. Was wir da quasi machen, ist, wir destillieren Wodka dreimal mit, das ist ein bisschen schwer, weil ich das normalerweise immer auf Englisch erkläre, mit White Clay and Chalk, also Kreide und Lehm, glaube ich, ist die richtige Übersetzung. Was ja beides, also sind Steine, das heißt, es sind Mineralien, und die geben immer eben so mineralische Note. Ja. Und dann haben wir da auch Enoki-Pilze mit drinnen, die so eine Erdnote mit reinbringen. Und das in Kombination mit Mineralwasser und so ein bisschen Zucker für die Textur ist der Snow. Und die Idee ist dahinter eben so ein bisschen den Geschmack zu rekreieren von Schnee in einem ein bisschen aromatischer und ein bisschen angenehmer auch als Schnee eben schmeckt. Diesen Drink haben wir auf dem Menü seit Day One eigentlich. Den haben wir immer noch da, ist immer noch einer der Bestseller. Und die Leute lieben es immer noch. Und ich finde auch, dass es ein wunderschöner Drink mit einem wunderschönen kleinen Glas serviert und macht einfach was her.
Wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin als Gast bei euch und habe jetzt einen schönen Abend bei euch gehabt und erzähle morgen meinen Kollegen, den ich treffe, von dem Abend bei euch, von was soll ich am meisten erzählen, wo du sagst, das bleibt bei jedem hängen?
Mein Service natürlich.
Natürlich. Neben deinem charmanten Service und deinem Lächeln.
nein, also natürlich nicht nur mein Service, sondern allgemein der Service steht bei uns ganz, ganz oben. Ich finde auch allgemein ist, glaube ich, Service wichtiger als die Drinks. Also ein guter Drink ist toll, jeder will einen guten Drink, aber irgendwie ist es auch was hat dann ein Ende irgendwie. Also irgendwann ist der Grad auch schmal zwischen einem sehr guten, einem überragenden Drink, und viele Leute nehmen es halt nicht mehr wahr. Klar kann man damit immer irgendwelche Cocktail-Konnoisseure ansprechen, aber es ist ja auch nur irgendwie einer aus den Leuten Cocktail-Konnoisseur, der zu uns kommt. Deswegen sind die Sachen wie Service und Atmosphäre, Vibe viel wichtiger. Das, glaube ich, da legen wir schon großen Wert drauf. Also wie gesagt, der Service in der Firma auch, bei 69 Cobra Grill und Termini, steht immer ganz oben. Wir versuchen immer eben den Gast auch von Anfang an abzuholen. Also auch physisch quasi abzuholen an der Tür schon. der soll da nicht lange stehen und irgendwie sich komisch vorkommen, dass er jetzt nicht weiß, wohin laufen soll oder mit ihm reden soll, sondern wir sind sofort da und wenn wir gerade keine Zeit haben, dann grüßen wir den von hinter der Bar, winken ihm zu und sagen, gib mir 10 Sekunden, ich bin sofort bei dir und dann sind wir halt auch in 10 Sekunden bei ihm und oder ihr. Und ja, einfach von Anfang an die Leute willkommen heißen, du bringst sie zu ihrem Platz, du gibst ihnen sofort ein Glas Wasser, das Menü erklärst ihnen, die Karte, versuchst, dass es keine Fragen gibt, also beziehungsweise beantwortest alle Fragen, die der Gast haben kann. Ja, und einfach den Gast so durch den Abend zu geleiten, das steht bei uns immer ganz oben. Und dann eben der Vibe, es fängt an mit dem Licht, fängt an mit der Musik, mit den Leuten. Und ich denke, das haben wir vorhin schon drüber geredet, das ist einfach das, was mir mit der meisten Spaß macht, eben diese Gesamterfahrung zu schaffen. Und das ist schon was wir mit unserem Team stark versuchen, wo wir starken Fokus drauf legen.
Ja.
Und klingt einem bestimmt nicht immer 100%, aber ich denke, meistens ist das schon so der Fall, dass die Leute bei uns rausgehen und einfach einen schönen Abend und eine schöne Gesamterfahrung hatten.
Also sicherlich irgendwo vielleicht falsch belastet, das Wort Erlebnisgastronomie, aber am Ende ist es ja doch ein bisschen, sozusagen, das Gesamtpaket ist von der Begrüßung, vom Service. Und da muss ich gerade eben an den netten Herrn denken. Also ich tue immer gerne so ein bisschen auch gucken, was die Kochwelt so macht. Da hat auch mal ein Herr Lafer vor wenigen Wochen in einem Podcast vom Tim Melzer gesagt, er denkt langsam, die Kurve der Realisierbarkeit des Geschmacks beim Gast ist langsam erreicht. Mhm. Er sagt, irgendwann realisiert der Gast gar nicht mehr, man kann Ewigkeiten irgendwie eine Soße reduzieren über Tage. Mhm. Die Arbeit war da, aber der Gast realisiert es gar nicht mehr. Dann wird er wirklich Fokus darauf legen, auf Sachen, die der Gast realisiert. Ein guter Service, ein ehrliches Gericht, ein ehrlicher Drink. In dem Moment bei uns spannend zu sehen, dass es wohl echt tatsächlich eine gewisse Reduktion des Verrückten wiederkommt und eher Fokus auf Gastfreundschaft und Realisierbarkeit liegt, wenn du weißt, was ich meine.
Ja, ja, voll. Also es war genau der Punkt, den ich auch machen wollte. Klar, man kann das immer, den Drink immer weiterspinnen, aber ich denke auch, also, und es wird natürlich auch immer was Neues geben. Ich sage jetzt nicht, das Ende der Entwicklung ist erreicht, weil das ist nie erreicht, es wird immer weitergehen. Aber die Entwicklung kann ja auch sein, jetzt mal wieder auf einfachere Dinge zu gehen, bevor es dann wieder in eine andere Richtung geht. Also man hier in London ist ja auch, ist man ja auch weiter als in einigen anderen Gegenden. Und hier ist dieser Punkt ist vielleicht gerade ein bisschen früher erreicht und bei anderen vielleicht noch früher oder ein bisschen später. Aber ich denke, ja, das, also Hospitality, höflich sein, Erlebnis schaffen, das war schon immer wichtig und wird auch immer mit das Wichtigste bleiben.
Ja, mit die Berechtigung auch für unseren Job eigentlich, stellenweise. Ne? Genau. Generell, man sieht es ja auch bei vielen Drinks, wir müssen jetzt keine Beispiele nennen, aber die Klassiker sind. Ja, warum sind sie denn Klassiker? Weil der Gast sie versteht. Aber auch keiner weiß, was er im Glas hat und nachvollziehen kann, wofür er welchen Preis bezahlt. Ich glaube, das ist schon ein wichtiger Aspekt.
Ja, also das war auch, ich meine, ich habe jetzt gerade so ein bisschen ausschweifend über unseren Drink in Snow erzählt. Das ist schon klar, dass es nie ein Klassiker sein wird, weil ein Klassiker muss ja auch reproduzierbar sein, egal wo du bist auf der Welt. Und das ist da nicht der Fall. Das ist einfach nur so ein Signature, den wir halt haben und den die Leute, nachdem sie fragen, aber das ist auch nur, dieser Style zieht sich nicht durch das ganze Menü durch. Wir haben eben zwei dieser Drinks, dieser Untitled Icons und dann der Rest ist aber auch so ein bisschen mehr approachable, also mehr easy drinking Drinks, die für jeden da sind.
Das ist aber vollkommen okay. Zu sagen, alles klar, man hat diese Kategorie, was man echt mal bei euch bekommt, wo ihr euch immer ausleben könnt, wo du auch deinem Team die Chance gibst, zu sagen, hier, die Drinks werden so gemacht, wie ich es will, aber da könnt ihr ausleben. Die Kategorie muss es ja auch zum Spielen ein bisschen geben, dass das Team sich ein bisschen mal auch zeigen kann, was können wir noch drüber hinaus. Ich glaube, das ist schon ein cooles Tool. Ja,
ja, voll.
Andi, magst du da noch irgendwie zu der wunderbaren Untitled Bar was nachschieben?
Nee, bei mir ist alles gut.
Dann würde ich mal sagen, ich bin kurz ruhig und du darfst.
Ja, das finde ich sehr schön. Bevor wir, du hast ja schon erwähnt, ihr habt schon wieder alles offen, innen offen, draußen offen. Wir sind noch nicht ganz so weit in der Schweiz, aber wir werden darüber in der nächsten Frage ein bisschen näher eingehen. Aber meine Frage ist, wir hatten dich das getroffen, als in den News war, Pandemie, alles geschlossen, Lockdown, Bar schließen. Machen wir erstmal beruflich und danach können wir noch ein bisschen, wie hat sich privat getroffen?
Ja, also beruflich war es so, dass wir so ein bisschen, irgendwie so, ich glaube, es war 3-4 Tage, bevor wir dann tatsächlich zumachen mussten, haben wir schon zugemacht, weil wir einfach gemerkt haben, es macht jetzt gerade keinen Sinn, die Leute haben zu viel Angst und dann hast du natürlich ein paar so Halbverrückte, denen alles wurscht ist. Aber hat für uns da einfach keinen Sinn mehr gemacht, aufzuhaben, auch für unsere Mitarbeiter, weil jeder Sorge hatte, keiner wusste, was richtig los ist. Also ja, was das jetzt für ein Virus ist und so weiter. Das war ja letzten März, vor einem Jahr, glaube ich, Mitte März. Und dann haben unsere Chefs schon die Entscheidung getroffen, dass wir zumachen. 4 Tage später mussten wir dann noch zumachen. Ich denke, dass das bei mir nicht anders war als bei ihm anders. Ich bin grundsätzlich ein sehr positiver Mensch und denke mir immer so, ja, das wird schon alles passen. Das wird schon wieder. Aber dann, wenn man merkt, okay, es machen hier überall die Läden zu, dann merkt man natürlich schon, okay, es scheint was Ernsteres zu sein. Ich bin dann auch relativ schnell aus London weg, wieder nach München, weil man sich dann irgendwie doch wohler fühlt in seiner Heimat. Und ehrlich gesagt ist das Gesundheitssystem jetzt hier auch nicht das Beste. Und war natürlich, habe natürlich wie jeder andere irgendwie meine Gedanken gemacht, Sorgen gemacht. Aber ehrlicherweise fand ich es dann auch irgendwie ganz entspannt, so eine kleine Pause zu haben, so eine Zwangspause, weil die Zeit davor auch sehr, sehr stressig war in London und ich mir dachte, okay, jetzt sind wir halt irgendwie mal so einen Monat zu und können ein bisschen entspannen und dann geht es wieder weiter. Dass es dann fast ein halbes Jahr so bleiben wird, konnte man ja auch nicht so richtig ahnen. Und ja, dann war es halt so und dann habe ich irgendwie einfach versucht, das Beste aus der Situation zu machen und diese Zeit ein bisschen zu nutzen. So wie die meisten Bartender habe ich es natürlich in erster Linie dazu genutzt, mal wieder ein bisschen auszuschlafen. Und als das dann geschehen ist, habe ich auch wieder versucht, irgendwie produktiv zu sein und eben diese ganzen Dinge, weil ich ja davor auch erst ein halbes Jahr in London war, haben sich so ein paar Dinge bei mir halt ja aufgestaut oder hatte ich so eine Liste an Dingen, von Dingen, an denen ich arbeiten wollte, wo ich halt gemerkt habe, okay, da habe ich noch Defizite jetzt im Vergleich zu meinen Kollegen, an denen will ich arbeiten und habe ich halt die Zeit genutzt, um an denen auch zu arbeiten. Das war so, wie ich den Anfang erlebt habe.
Wie war es für dich privat? Du bist wieder zurück nach München. Aber sonst so? Wann hast du denn wieder gemerkt, dass du wieder retto oder wann bist du wieder zurück nach London?
Ich bin zurück nach London Mitte Juli dann, als wir eben wieder aufgemacht haben. Und dann, wie war das? Und dann haben wir eigentlich auch, da gab es gar keine Regeln jetzt, ob wir drinnen oder draußen, da durften wir gleich komplett wieder aufmachen. Auch ein bisschen verrückt eigentlich. Es gab nicht mal eine Maskenpflicht. Also wir haben das alles gemacht. Wir haben Masken getragen, wir haben Temperaturen gemessen mit so einem Infrarot-Messgerät von unseren Gästen, von uns selber auch und haben schon auch definitiv wesentlich mehr gemacht, als von uns verlangt wurde. Aber die Regierung, die englische, war ja auch sehr läppisch, was das angeht. Und dann war es natürlich schon noch ein seltsamer Vibe, weil irgendwie das Ganze halt wieder im Raum stand, dass es wieder einen neuen Lockdown gibt. Irgendwie wollte man es dann aber auch nicht so richtig glauben. Dann ist es ja doch passiert, sogar noch zweimal. Es war schon die zweite Jahreshälfte war schon sehr, sehr seltsam.
Du sagtest ja vorhin schon, du bist zurück nach München, aber sitzt heute wieder in London. Das heißt, generell für dich war klar, London, ich will dahin zurück. Wir haben in einer recht frühen Folge mit dem Willi Bittdorf gesprochen, der auch mal in London war, mittlerweile in Berlin sesshaft wieder ist, ein alter Berliner. Der hat von einer Sache erzählt, was ich noch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Der meinte, du, Michel, auch in der Episode, wir haben jetzt eher das Problem, uns in die Leute weggelaufen. Ja, wir haben keine Film-Room-Service, haben wir nicht mehr, das nicht mehr, das nicht mehr. Die sind alle im Handel irgendwie abgedriftet und fühlen sich da jetzt wohl und gucken abends Netflix auf der Couch. So. Wie ist das jetzt so bei euch nach so einer langen Schließungszeit der Gastronomie? Ich habe schon von ein, zwei Stimmen gehört, dass es gerade sehr schwierig ist bei euch, Mitarbeiter zu finden. Ist das so, dass man sagt, irgendwie Gastronomie ist nicht mehr so als Arbeitsplatz gefragt, wie das vorher war? Oder wie nimmst du das wahr?
Ja, also es ist ja auf jeden Fall so, dass hier auch nochmal der Brexit echt krass mit reinspielt. Also es sind halt dann einfach während der Pandemie sind halt viele zurückgegangen nach Italien, Griechenland, in die Slowakei, sonst wohin, wo einfach wahrscheinlich 80% der Leute herkommen, die in der Gastronomie arbeiten. Und die sind halt nicht mehr zurückgekommen. Und das merkt man jetzt auf jeden Fall, also das ist auch voll in den Nachrichten hier, dass die Leute oder die Gastronomie allgemein große Schwierigkeiten hat, Leute zu finden. Bei uns war es jetzt zum Glück nicht so der Fall. Weil wir, glaube ich, einen ganz guten Namen haben so in der Stadt und es immer noch viele Leute gibt, die bei uns arbeiten wollen. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass ich selten so viele Online-Posts gesehen habe von wirklich guten und bekannten Bars, dass die Leute suchen. Normalerweise sind es so Sachen, diese Jobs, die werden nicht mal gepostet, weil die gehen dann immer so dran. Über Mundpropaganda über die Bühne, von Freunden, von Mitarbeitern und oder Kollegen, ehemaligen Kollegen. Und allein, dass Leute oder dass Bars, wie, ja, ich will jetzt gar keinen Namen nennen, aber große Bars nach Leuten suchen, so, das ist schon eine neue Situation, glaube ich, in London.
Ja, ja. Ja, ist ja verrückt, dass generell es kommen ja auch noch neue Orte mit dazu. Du hast vorhin schon gesagt, vom Remy Savage, das Bauhaus. Mhm. Jetzt zum Beispiel, auch da werden ja bestimmt Leute gesucht und dann so eine Situation zu haben, vielleicht ist es ja ein bisschen reisebeschränkungsbedingt, dass nicht gerade so viele wirklich sagen, komm, ich mache jetzt den Schritt und gucke mich mal kurz um. Das wäre ja auch noch vielleicht ein Thema, was es ein bisschen schwieriger macht. Aber ich glaube, so eine Stadt wie London ist es schon ungewöhnlich, so ein Mitarbeiterproblem wahrscheinlich zu haben.
Ja, denke ich auch. Und dann, ja, also wie gesagt, dieses Brexit-Thema ist auch einfach ein großes Problem. Also du brauchst jetzt einfach ein Visum, um hierher zu kommen. Und das kriegst du nicht so leicht, weil sie ja diese Regel getroffen haben mit, also ich glaube irgendwie, ich weiß nicht, die Fachtermine, aber man ist ja als Gastronomie-Mitarbeiter, dass sie unausgebildeter Beruf, keine Ahnung, wie sie das nennen, und die lassen sie ja aktuell einfach nicht rein.
Okay.
Und das ist ja, also das ist auf jeden Fall ein Problem, weil wenn du jetzt hier nur noch Leute mit einem Masterabschluss reinlässt, die werden wahrscheinlich nicht irgendwo in einem Pub arbeiten.
Ja.
Deswegen, ja, ist auf jeden Fall eine neue Situation, mit der man hier nur noch konfrontiert ist, und das bleibt spannend. Ich glaube, dass sie da einige Änderungen vornehmen werden, weil so wird es auf Dauer nicht funktionieren.
Ja, es muss ja, also muss ja angepasst werden. Also wie soll das denn, das geht ja gar nicht auf. Ja.
Ja,
aber ist da schon irgendwas politisch abzusehen, dass man das irgendwie wahrnimmt, oder ist es noch so irgendwie unter dem Radar, weil andere Probleme gerade vorherrschen?
Boah, da will ich mit meinem gefährlichen Halbwissen
kann ich nicht viel sagen.
Ja. Also ich glaube definitiv, dass das ein Problem ist, was zur Kenntnis genommen wird von der Politik, auch von dem, was ich lese. Ich denke, wie gesagt, dass da Änderungen passieren werden, weil ansonsten gehen denen hier die Leute aus, und ich glaube, die Gastronomie ist die viertgrößte Industrie in UK, deswegen müssen die da was machen, weil da ja auch viel Geld für den Staat mit dranhängt.
Ja, ist schwierig. Alleine, wie du ja schon vorhin sagtest, 14. April war die Außengastronomie wieder geöffnet. Jetzt, ich glaube, zum 19. Mai war ja auch die Innengastronomie ungefähr, glaube ich, gell?
Ja.
Und da bin ich jetzt gespannt, du sagtest schon, es war viel los und es war voll, aber wie erlebst du das? Wie sind die Gäste drauf? Ja, was für Maßnahmen müssen bei euch eingehalten werden? Wie ist so der jetzige Baralltag, Gastronomiealltag?
Ja, also die Gäste sind sehr gut drauf. Liegt natürlich auch daran, dass die Leute, die Angst haben, die kommen nicht zu uns, also die gehen nicht weg. Man hat aber schon noch echt viele Leute, die sagen, ja, das war jetzt heute unser erstes Mal, dass wir wieder ausgehen, dass wir wieder essen gehen oder trinken gehen. Seit Corona, was natürlich erstens cool ist, wenn die dann zu uns kommen, zweitens aber auch cool ist, wenn die dann am Ende des Tages sagen, okay, oder am Ende des Abends sagen, okay, sie haben sich richtig wohlgefühlt und sie hatten eine gute Zeit, weil es kann ja auch sein, dass irgendwie, wenn man jetzt zum Beispiel diese Sicherheitsmaßnahmen oder Hygienemaßnahmen nicht so ernst nimmt, dass die dann sogar noch mehr abgeschreckt sind als davor, aber wie gesagt, wir nehmen das sehr ernst und haben da auch von Anfang an mehr gemacht, als wir machen müssen, machen auch immer noch mehr, als wir machen müssen, und versuchen einfach die Leute sich, ja, dass sie sich wohlfühlen, und die nehmen es super an. Die Leute haben richtig Bock, wieder rauszugehen. Man merkt, ich habe es ja vorher schon erwähnt, wir haben natürlich Londoner Wetter hier. Das heißt, die letzten Wochen hat es nur geregnet und es hat den beiden Leuten einfach wurscht. Also sie saßen draußen. Mhm. Natürlich, wir haben so große Regenschirme oder Sonnenschirme, aber gemütlich ist es jetzt trotzdem nicht. Also wir versuchen immer unser Bestes und es ist auch eine coole Atmosphäre draußen, aber ist jetzt trotzdem nicht das Best-Case-Szenario, dass du da draußen sitzt und durch den Wind trotzdem von der Seite angeregt wirst, aber den Leuten ist irgendwie wurscht, weil die so Lust haben, wieder rauszugehen, Leute zu treffen, da Leuten zu sein, gute Drinks und Essen zu sich zu nehmen. Und die sind einfach gut drauf, was uns auch irgendwie ein bisschen leichter macht, dann, weil man eben gut gelaunte Gäste hat.
Ja. Ich habe noch so die Bilder vor mir, die man so vor ein paar wenigen Wochen aus London gesehen, da wir so nachts echt draußen saßen, egal bei welchem Wetter und Temperaturen, die Leute waren da. Ja, und ich glaube, das gibt vielen von uns so Zuversicht darauf, was uns auch erwartet, sobald das ja auch alles ein bisschen besser möglich ist. Ja.
Ja.
Aber erlebst du oder spürst du einen gewissen Wandel, was der Anspruch bedeutet? Oder ist eine andere Dankbarkeit da? Oder ist das eigentlich wie vorher?
Also Anspruch war schon immer hoch. Ich glaube, Londoner haben allgemein sehr hohe Ansprüche, was einfach daran liegt, dass du sehr viel sehr großen Wettbewerb hast. Also es gibt hier unglaublich viele gute Restaurants, ich weiß nicht, viele Michelin-Sterne-Restaurants es hier gibt, gute Bars. Deswegen, die Leute wissen schon, was sie essen und trinken wollen. Aber es ist schon so, dass die Leute einfach, wie gesagt, froh sind, wieder raus zu können. Und ich weiß jetzt nicht, ob es leichter ist, die Leute zufriedenzustellen, aber man merkt schon, dass die einfach wirklich happy sind über alles, was sie kriegen. Also über jeden Drink freuen sie sich, über jeden Freund, den sie wiedersehen zum ersten Mal, freuen sie sich, was dann schon auch Spaß macht zu beobachten.
Ja. Und die wirtschaftliche Perspektive, merkt man irgendwie, Leute müssen vorsichtiger auf jeden Drink achten oder ist das überraschenderweise entspannt an den meisten vorbeigelaufen?
Nee, das also habe ich jetzt noch nicht beobachtet. Ich glaube, dass die, ja, wie gesagt, immer froh sind, wieder was zu machen und dann eher, ich will jetzt nicht sagen, hemmungsloser sind, aber sich schon ganz gerne gut gehen lassen, jetzt mal wieder nach so langer Zeit.
Ja, ja. Um dieses Thema auch vielleicht irgendwann mal abzuschließen, weil es nicht das schönste Thema ist, aber ich finde es halt spannend, gerade zu hören in der Stadt, die niemals schläft und die jetzt gerade so wieder erwacht aus dem Winterschlaf. Du sagtest immer, wir machen mehr, als wir machen müssen. Wie erlebe ich denn als Gast gerade die Gastronomie in London? Mit Abstandsregeln, Maske, was ist denn so die Pflicht, die du als Gastronom umsetzen musst?
Also was wir machen müssen, sind halt zumindest Abstände zwischen den Tischen, zwischen den Leuten, Maske tragen bei der Arbeit. Dann gibt es diese NHS Track and Trace App, da müssen sich dann einfach die Leute so einen QR-Code scannen und sich dann damit anmelden. Das hier auch alles, diese ganzen Datenschutz-Sachen, die man in Deutschland hat, sind hier nicht so extrem, also wesentlich weniger. Wenn man das nicht macht, können wir auch einfach deren Namen aufschreiben und Telefonnummer. Das sind so die Sachen, die man immer am Anfang machen muss. Das sind die Regeln, aber dann kommt es immer auch ein bisschen darauf an, wo man ist. Also es sind so sehr, also in so Gegenden, wo es immer abgeht, wie Soho oder Shoreditch, das ist jetzt schon auch der eine oder andere, ehrlich gesagt, nicht so ernst. Was ein bisschen blöd ist, weil wenn man dann als Bar, die das sehr, sehr ernst nimmt, einfach merkt, okay, da ich fahre jetzt mit dem Fahrrad nach der Arbeit nach Hause und sehe, dass da gefühlt Mallorca-Ballermann ist, dann fühlt man sich schon noch ein bisschen, kommt sich ein bisschen verarscht, so ehrlich gesagt.
Ja.
Aber das wird es ja immer so geben, dafür ist die Stadt einfach zu groß, so viel kann man das leider gar nicht kontrollieren.
Das ist klar, ja. Genau, also generell hatten wir schon einige Veränderungen jetzt durch die gegebenen Umstände natürlich erlebt. Und bei Veränderungen verändern wir mal die Stimme und der Andi darf mal wieder.
Ja, ich habe jetzt hier meine Zukunftskugel und wir gucken mal in die Zukunft, lieber Ferdinand. Wenn wir hier da mal in meine Kugel reingucken, wo siehst denn du die Gastronomie in der Zukunft? Was wird sich verändern? Wo, ausgenommen, wir schließen jetzt das Thema Corona mal weg. Und wo siehst du dann unsere Gastronomie?
Also ich glaube, dass man das Thema Corona da gar nichts weglassen kann, weil dieses Thema einfach sehr viele Entwicklungen in Schwung gebracht hat, die jetzt einfach so weitergehen werden, wie Bottled Cocktails. Ich denke, dass, also in London macht das fast jeder und ich glaube auch in Deutschland habe ich das jetzt sehr oft mitbekommen oder in der Schweiz bestimmt auch und in anderen Ländern, dass viele Bars jetzt ihre Drinks auch als Bottled Cocktails anbieten, was natürlich voll Sinn macht, weil man seinen Gästen einfach auch jetzt was bieten wollte über die Zeit, wo man sie nicht in Empfang nehmen konnte. Ich denke, das wird so weitergehen, weil es auch einfach ein guter Weg ist, um nebenher nochmal ein bisschen extra Geld zu machen, quasi, so mal ein extra Einkommen. Und da kann man auch richtig viel damit machen. Also wir hatten jetzt schon diese Bar Termini Negronis, die gab es schon davor, da hatten wir schon länger einen Online-Shop und die haben sich auch schon immer gut verkauft und es ist auch einfach ein cooles Geburtstagsgeschenk oder Weihnachtsgeschenk oder was auch immer. Und ich denke, wenn man das cool macht mit einem schönen Label und so weiter, kann man da sehr viel damit machen. Ansonsten glaube ich, dass viele Bars jetzt sich ein bisschen breiter aufgestellt haben. Auch jeder hat ja irgendwie versucht, jetzt hier ich weiß nur, wie es in Deutschland ist, da hat irgendwie gefühlt jede Bar, jedes Café, Restaurant einen Außenbereich. Hier in London ist es nicht so, weil es die Architektur teilweise gar nicht so hergibt. Aber da hat jetzt auch jeder einfach alles versucht, wie es irgendwie geht, dass du natürlich da so ein paar Tische dir vorne dran stellen kannst, einfach nur, um dann eben auch wieder früher aufzumachen und früher wieder Umsatz zu machen. Ich denke, dass das eine Sache ist, die hier sich jetzt sehr verändert hat. Dann noch so Sachen wie das Bars einfach Essen anbieten. Wir mussten ja zwischenzeitlich immer ein, wie es tituliert wurde, Substantial Meal anbieten mit den Getränken, was auch mehr ein Witz war, als dass es was gebracht hat. Aber es war halt so. Ich glaube, dass viele Bars jetzt Essen anbieten auch.
Ja.
Das sind definitiv so Entwicklungen, die jetzt durch Corona, glaube ich, so ein bisschen in Schwung gebracht worden sind.
wenn wir mal über die Kugel hinwegschauen, sondern sagen, das ist jetzt schon so in London. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das gibt es schon in London, aber fehlt so ein bisschen im GSA-Raum noch?
Ja, bestimmt. Also das Thema, was wir vorher hatten mit Nachhaltigkeit, ist hier ein bisschen größer, glaube ich schon, würde ich sagen. Auf der anderen Seite gibt es auch einfach mehr Bars, deswegen sind so kleine Trends immer größer vertreten quasi, weil es immer mehr Läden gibt, die das potenziell machen könnten. Es sind so ein bisschen so Techniken. Also hier wurde einfach schon vor Jahren mit Sous Vide gearbeitet oder mit Rotor Wraps, was ja zum Beispiel in, weiß ich, glaube ich, in München gibt es vielleicht 2 oder 3 Läden, die das machen. Und hier ist es seit Jahren gang und gäbe. Eben diese Küchen, also eben diese ganzen Maschinen, die früher in der Küche nur gebraucht wurden, die dann mittlerweile auch den Weg in die Bar gefunden haben oder hinter die Bar. Da war London, glaube ich, schon sehr früh dran. Da ist bestimmt der Rest der Welt ist auch gerade, hat aufgeholt oder holt gerade auf. Oder auch einfach, wie du einfach nochmal mehr, ja, dieses ganze Technische, eben wie du Geschmäcker extrahierst, dass du deine eigenen Solutions machst, dass du deine eigenen Zutaten herstellst und das auf eine sehr effiziente Art und Weise, eben mit wenig Materialien sehr vielen Geschmack zu extrahieren und das so in deinen Drinks zu bringen. Ich glaube, da passiert sehr viel, passiert hier nochmal mehr hinter der Bar oder sagen wir mal, bevor die Bars überhaupt öffnen, was da alles vorbereitet wird. Ich glaube, das ist hier schon sehr fortgeschritten auf jeden Fall.
Okay, spannend. Das Thema alkoholfrei, immer wieder ein Thema, was ich gerne aufgreife. In London ist das auch ein großes Thema, zum Thema alkoholfrei, oder ist es eher schon, wo du sagst, der Fokus liegt auf anderen Geschichten von der Entwicklung her?
Nee, ist auf jeden Fall auch so. Also, ja, wie du sagst, ist schon überall ein Thema, alkoholfreie Spirituosen. Gibt es hier auf jeden Fall zu Häufe, also ich weiß nicht, wie oft im Monat da irgendwelche Vertreter zu uns reinkommen und uns da was verkaufen wollen. Ich will das auch gar nicht so negativ kommentiert wissen. Das ist bestimmt auch eine Sache, weil viele, also viele Leute wollen ja auch einfach keinen Alkohol trinken und dann willst du dich halt auch nicht da in einer Gruppe von 6 mit einer Cola hinsetzen, sondern willst halt vielleicht auch einen Drink, der genauso cool ausschaut wie der anderen, ja. Und der auch geschmacklich was hermacht. Ich würde jetzt nie diesen, in Anführungszeichen, normalen Drink ersetzen, aber ich denke schon, dass das weiterhin Bestand haben wird und sich weiterhin sehr stark entwickeln wird.
Ja, wenn jetzt so irgendwie abends deinen Abschlussbericht der Kasse ziehst, sagst irgendwie, ist es 80% alkoholische Cocktail, 20% alkoholfrei oder ist es dann doch nicht so ausschlaggebend?
Ist schon mehr alkoholische Getränke. Also ich würde sagen, um jetzt irgendeine Zahl zu nennen, vielleicht 2% non-alkoholisch.
Okay.
Also, ja. Wir haben jetzt tatsächlich, also jetzt vor irgendwie, ja, seitdem wir jetzt wieder aufhaben, wir ein paar mehr Sachen. Wir haben auch jetzt 2 Drinks auf der Karte mit so Non-Alcoholic Spirits. Davor haben wir so Limonaden selber gemacht. Jetzt nicht nur langweilig Zitrone, Zucker, sondern auch so eine Fig Leaf, also Feigenblatt-Limonade, die auch einfach super schmeckt. Oder so ein Birnen-Shrub, den wir selbst gemacht haben, daraus was gemacht, was auch alles super Drinks waren. Jetzt haben wir gerade noch mal mehr eben mit diesen nicht-alkoholischen Spirituosen gemacht. Und ja, schon dann schon auch so, wie das angenommen wird vom Gast.
Ja, an dieser Stelle würde ich mal sagen, haben wir alle Fragen durch, Ferdinand. Du hast es geschafft. Vielen lieben Dank.
Ja, vielen Dank euch nochmal. War eine große Freude.
Also ich hoffe mal, du hast das als angenehm empfunden.
Definitiv.
Würde ich mal sagen, ihr lieben ZuhörerInnen, vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle. Ich merke schon, mein zweites Glas Rum trägt Früchte. Auch wie immer, vergesst nicht, hört unsere Folgen auf Spotify, Apple Podcast und Deezer. Schickt uns eure E-Mail an ask@askabartender.ch oder schickt dem lieben Andi gerne auf Instagram auch ein Feedback, Hinweise, Nachrichten, was auch immer. Ich bin raus, ich trinke meinen Rum jetzt leer und sage danke, lieber Andi, danke, lieber Ferdinand, sehr unhöflich, ein Gast zuerst, aber tschüss, danke.
Danke euch auch, bis bald.
Aber lieber Ferdinand, vielen Dank, dass du hier heute die Zeit genommen hast. Danke auch, dass du immer bei uns zuhörst. Es war mega cool, dich kennenzulernen. Ich hoffe, wir können bald mal uns in London zu treffen.
Ich warte euch.
Und somit bedanke ich mich und gebe das letzte Wort dir. Vielen Dank allen.
Danke euch, ich freue mich sehr, dabei gewesen zu sein und ich freue mich, euch bald bei Untitled oder Six and Cobra Grow oder bei Termin zu haben. Sagt mir Bescheid, wo ihr gerne ein Schild von mir hochgehalten sehen wollt und ich löse mit Freude meinen Wetteinsatz ein.
Auf Wiedersehen und gute Nacht.